Du hast den Flug verpasst.
Ich habe den Flug verpasst, also, ja.
Weil der...
da gab es so geile Polstersessel vorm...
Bist du eingepennt?
Vorm...
Check-in. Du brauchst gar nicht weiter zu erzählen. Weiter, was passiert.
Nee, und dann bin ich... Ich bin eigentlich rechtzeitig los und dann war da aber so eine Mordsschlange und da waren aber leider nur 3 von 12 Check-ins waren halt belegt. Und dann haben die halt meinen Koffer durchleuchtet irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich meine, da ist nichts drin, ja. Und das hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert, der Typ. Und dann haben sie irgendwie schon 20 Minuten vor Take-off haben die ganzen Gates geschlossen.
Wollen wir loslegen?
Mhm.
Fang du mal heute an. Soll ich heute anfangen?
Ja, ich beschränke mich
heute
auf Schniefen und Kichern.
Ich mach dann noch die Uhr.
Soll ich das noch kurz vertilgen?
Hier? Ja, kein Stress. Kein Stress. Willkommen beim Filmton-Podcast Folge 3. Heute mit Frank Kruse und Markus Stemmler. Vielen Dank, dass wir euch heute hier besuchen dürfen, bei euch im Studio.
Ja, herzlich willkommen.
Danke. Almut ist heute ein wenig kränkelnd, deshalb wird sie heute nicht so viel sagen. Ja, legen wir mal los.
Ja, vielleicht stellt ihr beide euch kurz vor, was ihr so treibt und wie lange ihr das schon treibt.
Fang du mal an. Bei mir geht's schneller.
Ja, ich habe eigentlich angefangen, schwer zu sagen, der Anfang ist etwas zerfasert bei mir, glaube ich. So wie bei wahrscheinlich vielen, die in unserem Bereich arbeiten. Ich komme eigentlich vom Musikmachen, so vom Interesse. Und bin nach Berlin gezogen nach dem Abi und wollte erstmal woanders hin und habe dann angefangen, mehr aus Verlegenheit Elektrotechnik zu studieren, weil das so ungefähr in den Bereich ging, wo ich mir versprochen habe, so entfernt irgendwie mit Tonstudios zu tun zu haben. Tonmeisterstudiengang an der HDK damals noch war ziemlich aussichtslos für mich, weil ich kein Klavier gespielt habe und hatte auch keine Lust, mir das drauf zu schaffen, jetzt für eine Aufnahmeprüfung wie ein Wahnsinniger, mich darauf vorzubereiten. Also habe ich meine Zeit damit verbracht, hauptsächlich in Bands Musik zu machen und nebenbei zu studieren, kann man fast sagen. Und habe dann angefangen, als EB-Assistent Geld zu verdienen, weil irgendwo muss ja auch Kohle herkommen. Und das war so zu der Zeit, als die Mauer fiel. Und da war natürlich wahnsinnig viel Bedarf in Berlin für Reportagen. Und ständig war ein Irrsinnsbedarf an EB-Leuten. Und es war halt relativ bequem und auch okay bezahlt. Und für einen Studenten war es eine ganze Menge Geld. Und so konnte man halt relativ bequem leben, ohne sich jetzt krumm und bucklig zu arbeiten die ganze Zeit. Aber da wurde mein Interesse so ein bisschen geweckt an dem Tonbereich beim Film eigentlich. Ist ja nicht Film, aber so in die Richtung gehend, bildbezogener Ton. Und habe dann jemanden kennengelernt, der an der HFF Kamera studiert hat. Und von der Schule hatte ich noch nie was gehört und fand das irgendwie spannend dann. Und irgendwann kam so eine Initialzündung, als ich witzigerweise in Tom Tykwers damaligen Kino, was er damals programmiert hat, das Movimento, gab es mal eine lange Filmnacht. Da lief irgendwie alle drei... Obwohl, drei Teile waren es damals noch gar nicht. Ich glaube, zwei Teile, die beiden Alien 1 und 2 hintereinander und noch Eraserhead obendrauf oder sowas. Jedenfalls in ziemlich dichter Abfolge. Ich weiß nicht, ob es derselbe Abend war, jedenfalls diese drei Filme. Und ich kam nach den beiden Aliens morgens aus dem Kino und dachte so, Wahnsinn, ja, wo bin ich jetzt? Welches Jahr haben wir? Das hat mich dermaßen weggeblasen und hauptsächlich durch die Tonebene, obwohl das Movimento gar nicht so eine tolle Anlage damals hatte. Aber das war sowas, wo ich so dachte, jetzt musst du dich mal näher damit beschäftigen. Und dann kam halt noch Eraserhead obendrauf, der ja auch von seiner Tonebene eigentlich lebt, zum Großteil. Und das hat mir so den Kick gegeben, das mal in der Richtung zu versuchen, weil damals schon klar war, durch die Home-Recording-Bewegung, kann man ja fast sagen, die Musikstudios alle schon am Absterben waren, dass da eigentlich ziemlich aussichtslos wäre, da irgendwas beruflich anzufangen. Und ja, hab mich da beworben, wurde dann aufgenommen und hab dann ab dem zweiten Studienjahr, kann man sagen, das Glück gehabt, ein kleines Fernsehspiel zu machen als O-Tonmeister. Und irgendwie geriet ich dann in das Interesse von der Produktion Sonnenallee und habe mich dann mit denen getroffen. Wir waren damals halt noch super jung, da war große Skepsis und so. Und irgendwie hat es dann aber doch geklappt, weiß ich nicht. Die wollten mich dann haben und dann habe ich halt Sonnenallee gemacht und konnte dann auch die Tonbearbeitung machen von Sonnenallee und so. Kam dann eins nach dem anderen und habe dann quasi während des Studiums schon halt die ganze Zeit Produktion gemacht. Und irgendwann dann in letzter Sekunde mein Diplom noch abgeschlossen, weil es dann gar nichts mehr ging. Und ja, und seitdem sind jetzt so, weiß nicht, 12 Jahre oder so, würde ich sagen, vergangen. Ungefähr so, dem Bereich.
Ja, bei mir lief es ungefähr so. Ich habe früher halt, also durch die Musikschule, ich habe auch Klavier gelernt irgendwie. Bin aber nie in einer Band gelandet, was ich eigentlich gerne wollte. Aber zu dem Zeitpunkt, komischerweise, oder in meiner Gegend da, gab es irgendwie keinen Bedarf in Bands für Leute, die irgendwie Tasteninstrumente spielen. Es gab nur irgendwelche Hardcore-, Punk- und sonst was Bands. Und daher bin ich dann notgedrungen mehr in die Recording-Schiene gerutscht und habe dann angefangen, die Bands aufzunehmen. Was ganz lustig war. Und hatte mal mit so kleinen Krams in die Proberäume gezogen und dann da übernachtet und die Sachen aufgenommen. Und
Markus neigt dazu, immer an seinen Arbeitsplätzen zu übernachten.
Stimmt, das hat sich
bis heute
gehalten. Hat sich eigentlich gehalten. Ne? Und darüber hinaus habe ich dann gleichzeitig angefangen, so Beschallung zu machen. Fand ich recht faszinierend damals. Gab da so ein paar Clubs in der näheren Umgebung. Hab dann dort angefangen, so Bands zu mischen, auch live. Und das habe ich eigentlich noch bis ins Studium dann später noch gemacht. Dann irgendwann war nicht mehr die Zeit dafür da. Und dann gab es mal ein Praktikum, was ich in einem Theater gemacht habe. Und da hatte schon jemand gearbeitet, der vor Jahren mal in Babelsberg studiert hatte. Und der hat mir den Tipp gegeben, guck dir das mal an und so. Ist interessant. Achso, das war noch so eine andere Geschichte. Wir hatten so eine Schultheatergruppe, in der ich also nie als Schauspieler irgendwas machen wollte. Aber ich fand es grundsätzlich interessant, da irgendwie Musik so für Stücke zu machen. Das habe ich eine Weile gemacht. Und darüber bin ich dann auch habe ich dieses Praktikum im Theater gemacht. Und dann gab es mal so einen Tag auf einer Tür hier in der Filmhochschule in Babelsberg. Und das fand ich dann total spannend. War irgendwie ein Mischpult, so groß hatte ich noch nie gesehen. Und war davon sehr fasziniert und habe mich dann eigentlich direkt, ja, mehr oder weniger nahtlos nach der Schule dann an der HFF beworben. Das hat auch gleich geklappt. Bin dort aber eigentlich ein bisschen, also mit einem größeren Interesse an Filmmusik hingegangen als jetzt an Vertonung. Also ich fand das total faszinierend, diese Möglichkeit da mit dem Filmorchester Sachen aufzunehmen. Das hat mich wirklich schwer begeistert und habe da eigentlich am Anfang mehr Energie da reingesteckt. Aber hat sich dann bei Zeiten rausgestellt, dass der Zeitaufwand für mich da einfach viel zu groß ist, eh da was rauskommt, womit ich selber leben kann. Und dann wurde auch dann bald so ein neuer Studiengang ins Leben gerufen für die Filmkomponisten. Dann war sowieso klar, dass das für mich eigentlich keine Zukunft hat. Und dann gab es aber immer so Projekte quasi am Anfang, wo man noch so beides gemacht hat. Also irgendwie so die Vertonung einerseits und dann die Musik andererseits. Und ja, irgendwie ist mir dann die Vertonung doch leichter gefallen. Und dann habe ich dort mehr und mehr Energie reingesteckt, weil ich am Anfang eigentlich nie Tonschnitt machen wollte. Das fand ich total irgendwie, hat mich total abgeschreckt, den ganzen Tag Geräusche von links nach rechts zu schieben. Irgendwie so, ne? Aber das lag auch daran, weil ich es noch nie so wirklich intensiv gemacht hatte. Und dann gab es irgendwie mal ein Projekt, bei dem Frank als externer Betreuer dazugeholt wurde. Also Frank war da zu dem Zeit schon nicht mehr an HFF. Und haben wir quasi unter seiner Supervision so ein Projekt fertiggestellt. Und er war da zu dem Zeitpunkt auch schon hier in dem Studio. Und da haben wir so ein bisschen seine Arbeitsweise kennengelernt. Und das hat mich eigentlich so begeistert, muss ich sagen, weil in dem Sinne hatten wir das irgendwie an der HFF oder ich zumindest nicht so richtig gelernt oder erfahren in dem Sinne. Und das hat mich so
mir so einen Schub verpasst. Und dann habe ich versucht, irgendwie hier bei so einem Projekt so als Praktikant so ein bisschen mitzuwirken. Das war bei ein paar Fahrern damals. Wobei ich da eigentlich die größte Zeit mit Hanse verbracht habe und das neue Folio-Studio gebaut habe. War gar nicht so viel zu vertonen damals für mich oder zu schneiden, aber naja, egal, ich fand das irgendwie alles interessant. Und dann habe ich einfach versucht, hier meinen Diplomfilm noch fertig zu schneiden, also einfach in den Räumlichkeiten hier, ja, mehr oder weniger bin ich dann hängen geblieben und finde das auch alles noch sehr toll.
Aber was hat dich denn so begeistert an Franks Arbeitsweise?
Das hast du mir ja noch gar nicht gesagt.
Nee.
Hier sitzen Mentor und Schüler.
Ja, ja.
Schüler und Mentor.
Sehr, hätte ich dir das mal sagen sollen. Was hat mich da so begeistert? Ich weiß auch nicht. So einfach dieses, dass er einfach, also klar, das würde ich vielleicht mal so sagen. Frank ist eigentlich irgendwie halt immer dazu geneigt, mit relativ fertigen Konstrukten in die Mischung zu gehen. Währenddessen wir damals gesagt haben, so, das machen wir alles, sowas macht man alles in der Mischung nachher hier noch, weiß nicht, vielleicht Sachen verhallen oder so, macht man natürlich immer noch alles, aber erstmal mit dem relativ fertigen Angebot sozusagen in die Mischung zu gehen. Und das fand ich dann wiederum sehr interessant, weil dann bei der Vertonung schon die Möglichkeit bestand, seine Ideen relativ weit voranzutreiben und das dann zu präsentieren, anstatt jetzt sozusagen mit so einem Satz von Einzelteilen in die Mischung zu gehen und dann zu sagen, dort machen wir jetzt erstmal irgendwas draus.
Also quasi wie in der Musik, so dass man eigentlich die Instrumente aufnimmt,
ja,
und dann später guckt, was macht man jetzt so mit den Gitarren denn noch und nicht schon mit einer fertigen Gitarre in die Mischung zu gehen.
Genau.
So zum Beispiel.
Ja, und in dem Sinne war das dann eher ein anderer Ansatz, dass man versucht, das schon so möglichst stimmig alles zu konstruieren. Also sei es natürlich das ganze Panning, Filtern und Sachen schon in Räume packen, Perspektiven zu erstellen. Das ist ja natürlich alles nicht destruktiv. Also das heißt, man kann dann in der Mischung damit natürlich machen, was man will. Aber der Ansatz, den fand ich halt super. Und dann hatte ich auf einmal einen großen Spaß am Vertonen. Im Schneideraum. Weil ich halt vorher, wie gesagt, viel eher gemischt habe. So zwar im Beschallungsbereich, aber so ein Endprodukt zu erschaffen auf eine Art ist manchmal, finde ich, befriedigender als so ein Zwischenstadium zu bearbeiten. Mhm. Und so war es dann so, dass man halt mit schon einem fortgeschrittenen Angebot sozusagen in die Mischung gegangen ist. Das fand ich gut.
Jo. Frank, bei wem hast du so richtig gelernt? Dein Handwerk? Dein
Sound-Design? Ich habe eigentlich bei niemandem gelernt. Könnte ich jetzt gar keinen. Also gelernt im Sinne von, dass jemand gesagt hat, hier mach das mal so und so. Weil, also zu meiner Zeit war es, als ich an der HFF war, war es wahrscheinlich noch extremer als in der Generation, wo als Markus da war, wo dann. Weil bei uns wurden kaum externe Leute eingeladen, die so richtig in der Praxis mischen und so weiter. Also bei mir war eigentlich dieser Ach-so-Moment, wo man so denkt, ach so macht man das eigentlich, der kam erst eigentlich, als ich eigentlich fertig war und dann wirklich das gemacht habe. Und da habe ich mir das mehr oder weniger selbst zusammengereimt dann eigentlich, weil das liegt aber auch ein bisschen daran, dass in der Zeit, als ich das angefangen habe, das war genauso dieser Zeitraum, wo eigentlich das Ende dieser Ära eingeläutet wurde, dass man kaum was machen konnte im Editing. Also das Editing wirklich Tonschnitt bedeutete, also quasi Rohmaterial auf die Spuren legen, vielleicht eine Blende vorne und hinten dran machen und einen statischen Gesamtpegel noch einstellen können. Und dann geht man in die Mischung und das war damals immer so, wenn man mit einem Regisseur irgendwie sich besprochen hat, dann war das immer jeder zweite Satz immer so, ja, das ist jetzt noch nicht richtig, das machen wir dann in der Mischung oder hier kommt dann Raum drauf oder das musst du dir vorstellen, das klingt jetzt wie hinter der Tür ganz muffig, das ist jetzt aber ganz laut oder hier ist ein Telefonfilter drauf. So war die ganze Zeit die Kommunikation mit Regisseuren, was heute völlig undenkbar ist eigentlich. Also, und das war so diese Zeit, als es von dieser Arbeitsweise so überging, als die Workstations halt immer mehr konnten, immer mehr Spuren abspielen konnten, man viel mehr machen konnte einfach, ohne sich jetzt wahnsinnig zeitaufwendig das erst auszuspielen in eher Musik-Tools und mit Samplern was zu basteln und das dann wieder einzuspielen in die Workstation, der man eigentlich in die Arbeitsumgebung das wieder übertragen musste und so weiter. Das heißt, das war einfach auch die Arbeitsweise. Das ging technisch auch zum Teil gar nicht anders oder nur mit erheblich mehr größerem Zeitaufwand, der dann vielleicht nicht zur Verfügung stand. Und insofern war dieser Übergang fiel genau in diesem Zeitraum, als ich angefangen habe. Deshalb und was halt auch nicht mit einigen Mischtonmeistern auch gar nicht gefragt war. Also das war ja auch ein Lernprozess für beide Seiten, sowohl für den Soundeditor als auch für den Mischtonmeister, dass man diese Arbeitsteilung nicht mehr so scharf begrenzt ist heutzutage, wie es damals war. Dass man sozusagen bestimmte Sachen nur in der Mischung machen kann, sondern heute die Mischung eigentlich so ein der Ort ist, an dem man die kontrollierte Abhörbedingung hat, die wie sie im Kino ist, wo man wirklich final den Klang beurteilen kann und halt die Balance nochmal findet und wo die Zusammenarbeit mit dem Mischtonmeister eigentlich eher eine wesentlich kreativere ist als jetzt ein reines technisches Gefummel wie Denoising oder einen Telefonfilter irgendwo drauf zu machen oder jetzt grundsätzlich einen Klang zu finden für etwas. Das passiert sicherlich immer noch, wenn man Sachen verwirft, aber da hat sich ja die Arbeitsweise sehr in Arbeitsteilungen verwandelt als in so zwei verschiedene Departments, kann man sagen. Und das ist eigentlich eine sehr angenehme Arbeitsweise. Und das ist aber auch eine Arbeitsweise, die sowohl die Soundeditoren als auch die Mischtonmeister lernen mussten, weil viele Mischtonmeister konnten damit natürlich, oder einige konnten damit natürlich auch nicht umgehen oder waren sich da.
Fühlten die sich übergangen teilweise auch irgendwie?
Weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt niemandem unterstellen. Vielleicht ist es eine Mischung aus. Es sind am Anfang bestimmt auch viele Fehler passiert, wenn Soundeditoren ganz übereifrig so stark destruktiv O-Töne vor allen Dingen verändert haben oder meinten zu verbessern. Was halt sich in der Mischung als entweder übers Ziel hinausgeschossen oder totales Desaster entpuppt hat, wo man dann wiederum zeitlich aufwendig wieder zum Original zurück musste. Solche Sachen gab es natürlich am laufenden Band, aber es gab sicherlich auch Sachen, wo Mischtonmeister einfach radikale Ansagen gemacht haben, nee, mach da gar nichts, bring einfach das Rohmaterial in die Mischung, wir machen das alles da. Was sicherlich auch eine Restriktion ist, wenn man eine Idee hat und man hat die Möglichkeit, die in dem Moment so zu gestalten, wie man denkt, dass sie richtig ist für ein Konzept. Und der Regisseur findet das auch super. Warum soll man es dann nicht machen? Oder warum soll man auf die Mischung warten, wenn die Uhr so schnell tickt, dass man eigentlich keine Chance hat mehr, was auszuprobieren, weil es einem zeitlich sonst das Genick bricht in der Mischung.
Zeitlich das Genick brechen ist ja ein ganz gutes Stichwort zu Cloud Atlas, ne? Wie lange habt ihr da jetzt beide dran gesessen? 9 Monate habe ich irgendwie von dir im Kopf, Frank.
Das war leicht versetzt, du hast ja eher angefangen.
März, April, Mai, Juni, August. Ja, zwischen 9 und 10 Monaten, würde ich sagen. Weil das Ende war so ein bisschen, ist ja immer so ein bisschen verschwommen durch die Delivery-Items, die man dann noch erzeugt. Was eigentlich zwar zum Job gehört, aber was jetzt nicht mehr großartig den Film verändert.
Ja.
Und sowas in dem Dreh, ja.
Bei mir waren es 6,5, glaube ich. 6,5, 7 Monate.
Du hast im Februar angefangen.
Ja.
Und ihr habt wirklich konstant irgendwie jeden Tag, Montag bis Freitag, an dem Ding gearbeitet?
Ja, Montag.
Und nicht irgendwie noch andere Montag. Projekte? Ja. Okay, 24-7.
Genau, ja, es fing leider ziemlich früh an mit Montag bis Montag.
Es fing eigentlich direkt damit an.
Es fing direkt damit an. Ja, für Markus auf jeden Fall, weil ich habe im November angefangen, letzten Jahres.
Vorletzten Jahres sozusagen.
Ach so, ja, stimmt, wir sind ja schon eins weiter, genau. Vorletzten Jahres. Da waren die noch am Drehen. Also, das war aber eigentlich auch der Plan. Also, wir hatten Tom Essen, jemand, der sein Team sehr früh involviert in das Projekt und auch sehr, sehr treu ist oder sehr treu festhält an den Mitarbeitern, die er, oder wenn er so ein funktionierendes Team einmal gefunden hat. und hat uns eigentlich bei allen Filmen immer sehr früh vorab schon das Drehbuch geschickt, bevor das Drehbuch fertig war. Und also schon, man kann fast sagen, bei Cloud Atlas war es, glaube ich, ein Dreivierteljahr vorher, beziehungsweise ungefähr ein halbes Jahr, bevor die angefangen haben zu drehen, hatten wir das Drehbuch. Beziehungsweise er hat uns ja sogar das Buch geschenkt, ne, beim Abschluss von The International, auf dem Abschlussfest,
genau, stimmt.
Da haben wir den Roman bekommen. Ohne, dass er gesagt hat, was das eigentlich ist oder was der Hintergrund ist. Er hat einfach nur gesagt, hier, super Buch, lies das mal.
Mhm.
Und irgendwann sickerte dann halt irgendwie durch, dass die diesen Film machen, was wir dann erst alle nicht glauben konnten, weil dieses Buch eigentlich, als wir es alle gelesen haben, dachten wir so, Wahnsinn, ja, wie soll man das...
Also, unverfilmbar.
Als er das gesagt hat, ja...
Mhm.
War eigentlich die einhellige Meinung. Ja. Die sind verrückt eigentlich.
Also zumindest nicht in einem Film. Also ich wäre davon ausgegangen, dass man das irgendwie auf mehrere Teile irgendwie verteilen müsste.
Ja. Es war so eine Mischung aus an die Decke springen und blankes Entsetzen vor der Aufgabe oder Angst. Ja.
Ja.
Und wir dachten halt am Anfang, als Tom sagte, ja, wir machen das zu dritt mit den Wachowskis, dann... war uns eigentlich von vornherein klar, dass wir nur die Tom-Episoden machen.
Mhm.
Aber irgendwann haben wir uns dann halt mit ihm getroffen, Matthias Lempert. Da hat Tom halt gesagt, nee, das Konzept des Films ist eigentlich ein anderes. Wir versuchen halt eine Geschichte draus zu machen und nicht, wir denken nicht in Episoden, wenn wir den machen. Und deshalb, da das halt schnittmäßig auch verwoben ist im Buch, wird es ja blockweise erzählt.
Mhm.
Es ist eigentlich Quatsch, das in zwei Soundteams aufzuteilen. Also es muss eigentlich in einer Hand bleiben, damit die Übergänge überhaupt funktionieren und so weiter. Es wäre sowohl logistisch als auch von inhaltlich Quatsch gewesen, das aufzuteilen. Und als dann klar war, dass wir halt alle Teile machen,
war das blanke Entsetzen.
Große Freude.
Ja, kann man sagen. Also als ich noch gar nicht angefangen hatte, habe ich aber im Januar schon mal so einen ersten Rough Cut gesehen, der war damals noch also deutlich über 3 Stunden, wenn nicht gar 4 Stunden, ich weiß nicht. Es waren irgendwie so ungefähr 10 Akte oder so, die alle Überlänge hatten. Und da dachte ich auch eigentlich, also warum ich nicht schon ein halbes Jahr dran arbeite, ja, mit Frank zusammen. Und dachte eigentlich, es muss direkt losgehen jetzt, sonst schaffen wir das nie.
Ja.
Weil das auch... Es gab halt auch viele, oder es gibt relativ viele Szenen, die so in Genres ablaufen, wo, was ich zumindest vorher noch nie gemacht hatte. Also so Sci-Fi-Vertonung, das ist ja schon, weiß nicht, finde ich, da kann man gar nicht einfach so sagen, okay, wir machen das jetzt so. Da muss man auch erstmal ein bisschen so eine Arbeitsweise finden, wie man da überhaupt Töne herstellt. Weil es ist eine ganz andere Arbeitsweise, als würde man jetzt Bienen auf dem Feld anlegen oder so. Naja, jedenfalls, als ich dann angefangen habe im Februar, ich bin eigentlich direkt auf so einen fahrenden D-Zug aufgesprungen, kann man sagen. Weil wir dann direkt 1-2 Wochen später so eine erste Vorführung hatten oder quasi Tempmix schon. Nee, es war eine erste Vorführung und unser Ziel war eigentlich, dass wir den Film für uns erstmal von vorne bis hinten einmal mehr oder weniger durchvertonen. Natürlich alles temporär auf eine Art. Aber trotzdem muss erstmal überall was hin. Und das waren so die ersten 2-3 Wochen eigentlich.
Hm.
Und die waren dann entsprechend
voll.
Entsprechend voll, die Tage waren lang.
Also der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir fast parallel zum Dreh anfangen, also leicht versetzt zum Dreh, also sehr früh, um halt diese erstmal so ein Grundgerüst zu konstruieren, überhaupt diese Klangwelt zu erfinden in dem Film, weil der ist ja zum Großteil im Studio gedreht und wo erstmal gar nichts ist außer Dialog. Das heißt, man musste sowieso erstmal alles erfinden und deshalb wollte Tom eigentlich, dass wir sehr früh anfangen. Das ging aber aus budgetären Gründen nicht, auch wenn man es nicht glauben mag, bei dem Budget, den der Film hatte. Aber das war, gemessen am Aufwand, war das Budget doch recht knapp durch die Bank an allen Ecken. Und irgendwie war dann der Kompromiss, dass ich im November angefangen habe. Das war so ungefähr einen Monat vor Drehschluss. Und hab dann, ja, weil der Cutter Alex Berner liegt halt, ist halt auch ein, respektiert die Arbeit vom Ton halt auch sehr stark und ist, versucht das Soundteam auch immer zu involvieren in seine Arbeit und kommuniziert auch sehr stark mit dem Tonteam und hat halt großen Druck gemacht, dass wir endlich anfangen. Und deshalb habe ich im November dann endlich angefangen und habe erstmal nur Sequenzen bekommen von Alex. Es gab noch keine Rollen in dem Sinne, fertige Rollen, sondern nur Sequenzen, weil die dadurch, dass sie halt nicht chronologisch gedreht haben und dann noch in zwei Teams nicht chronologisch gedreht, gab es natürlich immer nur Segmente, die so halbwegs in sich stimmten. Und da habe ich dann halt angefangen, hauptsächlich für den Neo-Soul-Teil Töne zu entwerfen, für die Gunships und für die Waffen und überhaupt, wie klingt es im Papasong in diesem Restaurant da unten und so weiter. Und Töne halt zu erfinden und zu sammeln, erstmal rumzuspinnen, gar nicht so sehr bildbezogen, sondern überhaupt einfach nur zu probieren, was geht und was braucht man. Und deshalb war dann ich glaube, als Markus angefangen hat, gab es dann schon eine ganze Menge Material. Mhm. Und hab halt erstmal, die Strategie war vor allen Dingen atmosphärisch halt einmal durchzukommen, so ein Grundgerüst zu haben, damit die ersten Screenings halt nicht so leer sind oder die Kontraste zu groß sind, dass man halt eine Szene hat, die wahnsinnig opulent schon ist und dann schneidet es in die nächste Szene und da ist dann plötzlich nur noch Dialog und Schritte auf Studiobauboden. Das wollten wir halt vermeiden, weil der Druck halt auch sehr groß war auf den Film. Das war halt ein sehr ungewöhnliches Projekt, was mit großer Skepsis beäugt wurde. Und ja, deshalb war da halt von vornherein, war es wichtig, halt möglichst ein Tongerüst zu haben, was das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Und damit es halt nicht zu leer wirkt. Weil Neo Soul, also die Son Mi-Geschichte, hätte ohne Töne nie funktioniert, einfach so. Man hätte zwar die Dialoge gehört und so, aber man hätte die ganze, ja, das ganze Sinnliche daran wäre gar nicht da gewesen, glaube ich. Und dann haben wir uns eigentlich aufgeteilt in Sequenzen, glaube ich. Also dann ging es halt darum, möglichst schnell einmal durchzukommen bis zu diesem ersten Screening. Und wir haben halt so gearbeitet, dass wir immer Stems in den Bildschnitt geliefert haben. Ach so, was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, das Teil dieser Strategie war eigentlich, dass ich in dem Fall mein Studio hier abgerissen habe und bin eingezogen neben dem Schneiderrahmen. Also ich habe sozusagen physisch neben dem Bildschnitt gesessen in derselben Etage, um die Wege halt kurz zu halten. Einerseits, was so Transfers angeht, wobei das heutzutage eigentlich nicht mehr so ein Problem ist, ob man jetzt im Nachbarzimmer sitzt oder irgendwie in einem anderen Land. Die Transferzeiten sind ja mittlerweile so schnell, dass es eigentlich kein Problem mehr ist. Und der Schlüssel dazu war eigentlich, dass man halt, da wir eigentlich nie eine wirkliche Tonbesprechung in dem Sinne hatten, weil die halt mit dem Bild, mit dem Rohschnitt, der Director's Cut musste halt, ich glaube, Ende Februar schon fertig sein. Das ist also knapp 8 Wochen nach Drehschluss. Mhm. Und das für einen Film, der 3 Stunden ist, ist eigentlich ein unglaublicher Gewaltakt. Deshalb war da nie Zeit für eine wirkliche Tonbesprechung. Und deshalb war ich halt sehr angewiesen auf so diese Mikro-Tonbesprechungen, die man halt machen kann, wenn man den Regisseur mal kurz an der Kaffeemaschine trifft oder wenn der den Gang runterkommt, die Tür steht offen, den kurz greifen, hier, hör dir das mal an. Einfach nur 5 bis 10 Sekunden in dem Feedback, was man da bekommt, lernt man halt viel mehr, als wenn man jetzt ständig Termine vereinbart, aufwendig und dann eine halbe Stunde zusammensitzt und dann aber so viel Material hat, was man jetzt zeigen könnte, dass eigentlich gar keine Zeit bleibt, jetzt wirklich darüber zu reden. Und das hat wirklich extrem geholfen. Also ich war sozusagen der wie sagt man, die Außenstelle am Schneideraum und habe dann von dort die Informationen halt an das Team halt weitergegeben. Und das war, glaube ich, extrem wichtig bei so einem, oder ist generell, glaube ich, sehr wichtig beim Projekt, wo halt viele Leute dran arbeiten und was sich gleichzeitig voranbewegt auf der Bild- und Tonseite. Dadurch gab es halt auch die Möglichkeit, wirklich in den mit Alex, weil der Alex Berner ist ja ein sehr offener Mensch, der sehr immer offen für Ideen ist von allen, die um ihn rum sind. Und dadurch hatten wir halt auch eine Chance, wirklich auf ihn einzuwirken, wenn bestimmte Schnitte und Timing-Sachen uns behindert haben vom Bildschnitt. Also die hat er dann auch wirklich geändert vom Bildschnitt. Oder ganze Ideen sind halt dadurch auch entstanden, wie das Telefon zum Beispiel. Also ganz kleine Sachen eigentlich, die aber über den Ton dann was erzählen, was so gar nicht geskriptet war. Zum Beispiel diese Geschichte, wo Louisa Ray in dem Büro alleine in diesem Foyer wartet und dann auf die Tür von Sixsmith, auf Isaacs Büro guckt und wo ihr die Idee kommt, okay, es ist keiner in dem Büro drin, also breche ich da jetzt ein und suche diese Akte raus. Das war halt vorher immer, das war einfach, das im Skript hat man quasi gehofft, dadurch, dass sie auf diese Tür guckt und dann reinschneidet in das Büro, wird es irgendwie klar, wieso sie darauf kommt, da jetzt einfach einzubrechen, was ich immer irgendwie komisch fand. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, wie kann man erzählen, dass da keiner im Büro ist. Und dann ist einfach eine ziemlich simple Lösung gewesen, dass man halt das Telefon innen klingeln lässt. Sie guckt da hin und keiner geht ans Telefon bei diesen Randschnitten. Und das hat halt Alex dann halt im Bildschnitt auch so vom Timing geschickt gelöst, dass das halt sich, glaube ich, auf sehr einfache Weise erzählt, ohne dass man jetzt wieder Sprache einsetzen muss, um zu erklären, was eigentlich gerade passiert. Und das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn wir alle irgendwo anders gewesen wären, in unserer Kapsel. Mhm. Und solche Momente gab es ganz viele und das hat unheimlich Spaß gemacht, ja, eigentlich. Trotz des irrsinnigen Arbeitsaufwands oder der kurzen Freizeit, die wir
Ihr kennt ja jetzt schon mittlerweile aus etlichen Projekten die Arbeit von Tom Tykwer. Mhm. Sehr gut. Und ihr wisst, wie er auf einige Sachen reagiert oder nicht reagiert. Ja. Oder was er so gerne möchte. Das muss er auch auf jeden Fall euch tierisch geholfen haben. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie es wäre, wenn ihr dieses Projekt mit einem anderen Regisseur gemacht hättet, den ihr noch nicht gekannt hättet?
Nee, also ich glaube, es ist schon anders geworden, als wenn Tom ihn alleine als Regisseur gemacht hätte. Insofern ist es in mancher Hinsicht kein alleiniger Tom Tykwer-Film, kann man sagen, was die Tonebene angeht. Er hat schon einen sehr großen Einfluss darauf, weil er natürlich Tom ist ein sehr tonaffiner Regisseur. Durch die Musik, die er auch schreibt für den Film mit seinen beiden Kompositionspartnern. Aber es gab schon einige Stellen, wo Andy und Lana auch Einfluss genommen haben in eine andere Richtung, als Tom sie jetzt unbedingt favorisiert hat. Also wo es eigentlich so eine durch Probieren oder Diskussion und Argumentation das Schiff in eine bisschen andere Richtung gefahren ist, als sie vielleicht mit Tom als alleinigen Regisseur geendet hätte.
Wobei ich auch sagen würde, also von meiner Seite zumindest, dass es bisher eigentlich auch so gelaufen ist, dass man im Editing-Prozess so ein Konstrukt erschafft, was einem selbst schon auch, womit man gut leben kann. Und dann aber vielleicht eher in der Mischung dann eine Reduktion oder Fokussierung stattfindet. Also das ist schon ein ganz wichtiger Prozess dann meistens. Aber es ist jetzt nicht so, dass also ich zumindest jetzt irgendwie Sachen weggelassen hätte, weil ich dann im Kopf gehabt hätte, das gefällt jetzt Tom vielleicht nicht oder so. Also es ist schon dass man irgendwie erstmal was erschafft, womit man gut leben kann auf eine Art. Und wenn das dann irgendwie aneckt oder so, dann lässt man das halt weg auch in der Mischung.
Wobei es halt aber auch die ganze Zeit viel Feedback gab, weil dadurch, dass wir halt immer Stems geliefert haben zum Avid und Alex mit den Stems weitergeschnitten hat, gab es eigentlich die ganze Zeit Kommentare, das funktioniert nicht so richtig oder probiert man das in eine andere Richtung. Das heißt, es gab ja nicht irgend so eine Art, wir haben ja nicht in so einer Seifenblase gearbeitet, die dann und dann sind wir in die Mischung gegangen und dann haben wir alles, da haben die zum ersten Mal alles gehört, so war das halt ja auch nicht. Und das ist ja die große Chance von Temp-Mixes, so qualvoll sie sind vom Arbeitsaufwand, es ist halt immer die Chance, Sachen auszuprobieren und zu verwerfen, weil man halt die Zeit noch dafür hat. Und wo die, sowohl der Cutter, der Regisseur, alle haben die Möglichkeit mal zu gucken, funktioniert das, was wir uns hier ausgedacht haben, oder wo müssen wir noch dran feilen. Das ist halt eine sehr gute Chance, die ein Temp-Mix bietet.
Ist es denn normal, dass ihr schon vor dem Dreh gefragt werdet, ob ihr das machen wollt? Und ist es normal, dass ihr schon während die noch drehen, anfangt zu arbeiten?
Nee, das ist absolut nicht normal. Und also, dass wir gefragt werden, das kommt immer öfter vor, muss man sagen. Also bei Tom sowieso. Aber jetzt auch bei anderen größeren Projekten, die wir jetzt kürzlich abgeschlossen haben, ist das eigentlich normal. Also es ist eigentlich bei, also das letzte Projekt war jetzt auch ein internationales, da wurde man nicht ganz so frühzeitig angefragt, aber schon relativ früh, kann man sagen. Mhm. Wobei es dann letztendlich sehr eng wurde bei dem letzten Film. Aber es ist zum Glück wird es immer mehr eigentlich, dass Regisseure sich um die Tonbearbeitung frühzeitig kümmern, weil sie halt, es ist halt, also für mich persönlich, ich finde ja eh keinen großen Unterschied zwischen jemandem, zwischen einer kompositorischen Arbeit und der Tongestaltung eines Films. Das ist jetzt für mich keine grundsätzlich verschiedene Arbeitsweise eigentlich. Also sowohl was die Zeit angeht, die man benötigt, um was zu finden, was für den Film stimmig ist, als auch von der Wertigkeit dessen. Also ich finde keinen unterschiedlichen Wert jetzt in Musik oder in Soundeffekten in einem Film, muss ich sagen. Also manche Dinge erzählen sich emotional besser über die eine oder über die andere Art, aber es ist jetzt kein, ich sehe, habe da jetzt keine Werteskala, ob jetzt Musik oder.
Aber du bist schon jemand, der darauf Acht gibt, dass es alles sich verzahnt.
Auf jeden Fall. Also ich bin der Letzte, der mir in der Mischung sagt, ich will jetzt diesen Effekt hören, weil ich habe den lange gebaut, der muss da jetzt rein oder so. Das ist ja vollkommen mal Quatsch. Also, wenn etwas über Musik sich besser vermittelt oder erzählen lässt, dann bin ich der Erste, der sagt, lass uns das weglassen oder mach mal alle Atmos zu oder so, habe ich überhaupt kein Problem mit, muss ich sagen. Also da sehe ich als eigentlich auch als Bestandteil der Teamarbeit an so einem Film. Also letztendlich geht es ja um das Gesamtwerkfilm und nicht darum, sein Ego zu befriedigen, indem man jetzt irgendwelche Sounds da unbedingt durchboxen will, die aber vielleicht fehl am Platz sind. Klar hängt man emotional an bestimmten Sachen, die man halt selber, an denen man lange gearbeitet hat und die man ganz toll findet für sich selbst. Aber manchmal sieht man auch halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man arbeitet an den Details. Und in der Mischung muss man dann halt manchmal einfach dann eingestehen, ja, stimmt, funktioniert nicht.
Aber geht's euch nicht? Also für mich ist im Verhältnis von Musik und Sound so ganz grundsätzlich könnte ich eher ein bisschen weniger Musik vertragen bei den meisten Filmen.
Ja, deutlich weniger. Ja, würde sicherlich hier und da auch funktionieren. Also der Vorteil bei den Filmen mit Tom ist ja eigentlich ein ganz großer Vorteil eigentlich für unsere Tongestaltung. Meistens, dass die Komposition, die ist schon total früh in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Also es gibt selten irgendwie Layout-Musiken von anderen Filmen oder so. Das heißt, man weiß relativ früh, was auf einen zukommt, in Anführungsstrichen. Mhm. Man weiß eben schon, okay, hier wird's, hier wird die Musik irgendwie kräftig werden oder einen ganz starken Part einnehmen. Und dementsprechend kann man dann halt auch schon seine Tongestaltung anpassen, sozusagen. Es gäbe sicherlich viele Szenen, wenn man die Musik jetzt vorher, oder wenn es da gar keine Musik gegeben hätte, dann hätte man Sachen vielleicht viel schwächer vertont. Und so ist es vielleicht, neigt man dann dazu, oder wenn man das vorher weiß, da macht man bestimmte Sachen vielleicht
eher ein bisschen zu kräftig, weil man weiß, dass sich das dann im Gesamtkontext wieder alles in so einer Balance dann alles landet, wo das dann wieder alles normal klingt irgendwie und nicht so überbetont. Aber es ist eben ein großer Vorteil, dass wir das schon relativ früh haben. Mhm. Und bei Cloud Atlas war eben sowieso klar, dass die Musik ja auch eine stark inhaltliche Rolle spielt, weil ja das Thema von Episode zu Episode mitwandert, sozusagen. Und deswegen war ja eigentlich klar, dass es da, dass die Musik einen ganz starken und einnehmenden Part irgendwie haben wird.
Ja. Das durch das Cloud Atlas Sextett halt, was ja sozusagen im Bild entsteht, eigentlich auch in der Geschichte.
Ja.
Aber wir haben sogar zwei Cues weggelassen in der Mischung, die lange unverrückbar, unantastbar waren fast im Film. Das eine war in der Szene, wo Sixsmith erschossen wird im Hotelzimmer. Da war bis in die letzte Korrekturphase der Hauptmischung war da ein Stück Musik, was wir immer ein bisschen aufdoppelnd empfunden haben, im Sinne von, dass sie was verrät, was passieren wird, was der Zuschauer eigentlich noch gar nicht wissen soll. Also so eine emotionale Sicherheit ist da immer entstanden, sozusagen gleich passiert was Spannendes. Man sieht den Schatten, der auf den Balkon springt und dann taucht er hinter ihm auf. Und das ist jetzt in der Endfassung viel, viel besser, weil dann kurz vor Schluss dann doch noch ein Ruck durch Tom ging. Und dann haben wir doch diesen Track noch weglassen können. Das war halt, dadurch, das hat die Szene halt viel, viel spannender gemacht, dadurch, dass sie halt jetzt wirklich ganz leise ist. Und das andere ist, glaube ich, die...
Das
Safe House, also diese Wohnung, in der Son Mi versteckt wird von Cheng, wenn sie da vorgestellt wird. Und das war vorher auch sehr musikgeführt, kann man sagen, was dem Ganzen fast so eine Montagesequenz-Charakter gegeben hat. Und die haben wir dann auch am Schluss weggelassen, auf Drängen von Lana und Andy, glaube ich. Und dadurch sind da jetzt halt nur die musikalischen Atmosphären übrig geblieben, die da halt waren. Das ist so ein, ja, das wäre schwer zu beschreiben, so ein Plinker-Plönker-Sound, der sich auf die... Aha, also doch. Soll ich weiterreden oder warten, bis das vorbei ist?
Nee.
Kleine Kaffeepause für die Hörer.
Mach's mal aus jetzt. Diese Sounds in dem Safehouse, die sich auf diese sich verändernden Wände beziehen, beziehungsweise am Anfang, wir haben die ja lange Zeit nicht gesehen, da war nur in der Form, die wir über Monate gesehen haben, sah man eigentlich nur ein grünes Studio und diese Glasscheibe, beziehungsweise eine Glasscheibe und grün dahinter. Das heißt, wir wussten weder, was hinter dem Fenster zu sehen ist, noch wie die Wände aussehen, noch wie der Boden aussieht. Also diese Tatami-Matten, die sich da reinschieben. Und die Schiebetür ist, glaube ich, echt gedreht hinten, die zu dem Badezimmer führt. Aber was auf den Wänden ist, es gab nur vage Informationen, dass es wahrscheinlich etwas Animiertes sein wird, eventuell Bäume oder Wolken oder irgendwas. Aber was das nun wird, nicht. Deshalb. Und ich wollte jetzt aber auch nicht so eins zu eins da irgendwelche fallenden Blätter hinlegen. Das hätte sich erstens vom Klang gar nicht durchgesetzt oder nicht, sich wäre wie einfach nur ein Störgeräusch gewesen, eine komische Irritation. Und irgendwann habe ich dann so wieder so einen Moment, wo man dann verzweifelt, weil man nicht weiterkommt und denkt so, mir gefällt es alles nicht. Man löscht zum 100. Mal alle 50 Spuren, die man da liegen hat, und beschließt wieder von vorne anzufangen. Und habe dann mit so japanischen Skalen rumprobiert, irgendwelche Klänge zu spielen, die ich irgendwann mal gemacht hatte. Und habe die dann da liegen gelassen. Und da man die nie so richtig gehört hatte unter der Musik, dachte ich auch, die werden sowieso nie durchkommen. Letztendlich sind sie dann halt jetzt übrig geblieben von der oder machen den Hauptteil der Atmosphäre aus, zusammen mit so einem Wind, der da noch so zu hören ist. Die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass der Raum, wenn sie reinkommen, total kahl und kalt klingt. Das ist ja so eine Betonwände einfach nur. Das hört man jetzt eigentlich gar nicht so sehr, weil das so ein bisschen verdeckt ist durch diese Matten, die reingeschoben kommen. Und der sich dann so verwandelt in so ein Entertainment-Programm in der Zukunft, wenn man die Atmosphäre in seinem Zimmer quasi selbst gestalten kann. Aber es passt jetzt eigentlich ganz gut, finde ich, zu dem Außenschuss, den man da sieht, wo diese Raumschiffe dann da schweben, wo die halt auch, sagen wir mal, Klänge haben, die jetzt aber nicht unbedingt eins zu eins ein Raumschiff-Vorbeiflug darstellen, sondern auch wieder auf gebauten Klängen basieren.
Das war vielleicht auch nochmal, also generell waren das jetzt vielleicht zwei Szenen, oder zumindest die erste, mit wo Sixsmith ermordet wird, wo man jetzt eigentlich, oder wir nicht im Traum daran gedacht hätten, dass da auf einmal die Musik wegfällt. Aber dann passiert es eben genau bei so einer Szene. Man muss halt dann, oder es zeigt halt wieder, dass man dann nicht sagen kann, auch wenn relativ viel Musik von Anfang bis Ende vorhanden ist, dass man da auf irgendeine Weise sehr reduziert arbeiten könnte oder so, dass es ohne Musik dann vielleicht dann auseinanderfällt. Das war dann wieder mal so eine Erkenntnis davon. Mhm. Also letztendlich muss der Film ja dann auch irgendwie durchlaufen, ohne, wenn man die Musik abschaltet.
Wie habt ihr denn untereinander die Arbeit so aufgeteilt? Habt ihr euch eher in so Zeiträume im Film verteilt?
Du morgens, ich abends.
Ja, es war so ein bisschen... Okay. Wie kalt hier?
Ich habe schon aufgedreht.
Du hast doch so eine schöne neue Jacke.
Ja, genau.
Ja. Ja, die Arbeitsteilung hat sich ein bisschen verändert zwischendurch. Ja. Es ging halt so los, dass wir, wie wir es vorhin schon mal erwähnt hatten, am Anfang ja die für den Temp-Mix erstmal in durchlaufende Tonspur irgendwie erstellt haben. Und da haben wir ganz am Anfang noch in Akten gearbeitet. Das heißt, die Akte, die noch völlig offen waren oder wo so nur Bruchteile vertont waren, die habe ich dann noch mit fertig gemacht, während du schon 6 oder 7 Akte, glaube ich, irgendwie vertont hattest. Und das heißt, bis zum Temp-Mix haben wir erstmal noch haben wir noch so in Akten gearbeitet. Das heißt, jeder hat eigentlich Atmos und Effekte dort angelegt. Und danach haben wir das dann so aufgeteilt, dass Frank die Effekte übernommen hat und ich die Atmosphären. Ja. Das haben wir eigentlich bis zum Ende so
erhalten. Naja, am Schluss hat es sich dann wieder komischerweise in die erste Version verwandelt, weil die Änderungen dann in so hoher Frequenz kamen, dass, dass wir in der noch während der Vormischung, also beziehungsweise die VFX haben sich so stark verändert, dass zum Teil ganze Konstruktionen von vorher nicht mehr funktioniert haben eigentlich. Also das bezog sich vor allen Dingen auf diesen Glastisch, den Meronim am Schluss startet, wo diese Röhren dann rauskamen. Das hat sich permanent verändert, was sich an diesem Tisch abspielt. Also wie die Sachen aussehen, die da rauskommen, wann genau die rauskommen, was das für ein Material ist, was das für eine, was passt und was nicht. Und die letztendliche Version ist dann eigentlich fertig geworden, als wir schon weit in den Vormischungen waren, beziehungsweise in der Hauptmischung noch, kam, glaube ich, dann noch die letzte Version. Und weil jemand in der Mischung sein musste, ist Markus dann öfter mal noch eine Woche aus der Mischung raus und hat hier dann diesen Tisch nochmal angepasst und die passenden Sounds dafür entwickelt. Und solche Sachen gab es dann. Also da hat sich es dann wieder verschoben wir teilen uns eigentlich teilen uns nicht mehr auf in Abteilung Atmos-Effekte, sondern da hat sich es dann wieder zum Anfang hin verschoben. Mhm. Insofern kann man eigentlich schon zu Recht sagen, dass wir eigentlich den Film zusammen gemacht haben. Also da gab es jetzt nicht so der eine macht das oder der andere macht das, das gab es eigentlich nicht so richtig.
Ja, interessanterweise haben sich auch oder glücklicherweise konnten sich so einige Effekte vom ersten Temp-Mix fast unbeschadet halten bis zur ja. Abmischung.
Stimmt, das zum Beispiel die Fluchtsequenz von...
Genau, die Autosequenzen.
Die Autosequenzen.
Welche Autosequenzen?
Die Flucht aus dem Altersheim.
Ah ja.
Mhm. Oder das ist fast 1:1 geblieben, wie es am Anfang mal war. Oder die...
Und auch die...
die Kona Warriors.
Die Kämpfe im...
Slushas Hollow, also dieser Wald, wo... wo Merrin am Schluss kämpft und am Anfang der kleine Junge ermordet wird.
Und dann im Prinzip auch die Louisa Ray und Smoke.
Ja. Das waren so Szenen, wo man die ganze Zeit dachte, okay,
jetzt Autoverfolgung.
Hat man die Pferde hat man jetzt einmal so grob und das macht man dann irgendwann nochmal richtig, in Anführungsstrichen, aber letztendlich ist es dann fast so geblieben. Das ist eigentlich auch,
ja, es ist viel eigentlich da geblieben. Das war vielleicht irgendwie... Manchmal hat man ja so Momente beim Vertonen, wo auf einmal alles so, also ziemlich genau passt, wo man, und das gab es halt so eine Phase vom Tempmix, wo wir uns ja so ziemlich in Rage arbeiten mussten, um das irgendwie fertig zu kriegen. Und aber glücklicherweise sind da ganz viele Sachen entstanden, die sich dann gehalten haben. Mhm. Das, wobei man dann im Laufe der ganzen Vertonung hat man auch oft genug Momente, wo man einfach ewig an Sachen sitzt und sich nie damit anfreunden kann. Manchmal ist so ein gewisser Überdruck durchaus hilfreich, muss ich sagen. Also das ist vielleicht auch so ein Vorteil von Tempmixen, dass man ganz am Anfang schon einen relativ starken Zeitdruck hat, wo man irgendwas fertigstellen muss. Wohingegen, wenn man jetzt wüsste, okay, man hat jetzt irgendwie 5 oder 6 Monate Zeit, bevor das irgendjemand hört, dann geht man dort vielleicht eher, sagen wir mal, also natürlich auch schon mit genügend Ehrgeiz ran, aber vielleicht so, dass man sagt, also da will ich mir jetzt aber auch ganz viel Zeit dafür nehmen und entsprechend dauert es dann aber auch viel länger.
Eigentlich muss man immer die Energie des Moments dann aufgreifen. Das ist dann auch wieder so eine Parallele zum Musik machen, finde ich. Dass manche Momente, die oder Sachen, die man in bestimmten Phasen erzeugt, die würde man anders wahrscheinlich gar nicht nochmal hinkriegen. Die sind dann einfach so, wie sie entstanden sind. Oft weiß man dann gar nicht mehr, wie man das gemacht hat.
Mhm.
Also es gibt etliche Sounds im Film, da könnte ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, wie die entstanden sind von den von den Science-Fiction-Sachen. Mhm. Ich habe mir zwar ein paar Channel-Strip-Presets gespeichert, da würde ich wahrscheinlich noch wissen, wie ich den Skiff zum Beispiel würde ich wahrscheinlich noch von dem Rohmaterial wieder so hinkriegen, aber bei anderen Sounds wie diese Wände oder diese Atmos in dem Safe House, die auch zum Beispiel sehr früh entstanden sind, diese tiefen Atmos in diesem Zimmer oder in dem Verhörraum, in diesem, wo der Archivist mit Son Mi spricht, die sind auch eigentlich, ich glaube, in der ersten Woche sind die irgendwie entstanden, so mal schnell. Aber da wüsste ich auch nicht mehr, wie ich die gemacht habe, glaube ich. Oder? Ist letztendlich auch egal. Und das, warum soll man noch an was rumfummeln, was eigentlich passt und stimmig ist? Und das ist irgendwie dann, egal wie lange es jetzt gedauert hat, ist ja wurscht. Also die Wertigkeit richtet sich ja nicht daran, wie viel Aufwand man jetzt betrieben hat, um das hinzukriegen.
Eure offiziellen Arbeitsbezeichnung in den Credits sind ja, dass Frank, du bist Supervising Sound Editor gewesen, Markus, du warst Sound Designer für den Film und dann gab es ja, der Alex Buck war Sound Editor, dann gibt es noch die üblichen verdächtigen Foley Artists und Foley Recording, Hanse und Carsten. Es klingt jetzt aber so, dass wenn man euch jetzt zuhört, das war eher alles so, jeder hat irgendwie immer alles gemacht. Außer natürlich jetzt Hanse und Carsten, die haben waren speziell für Folies da, aber du hast jetzt nicht irgendwie da gestanden und gesagt, so, das musst du jetzt machen, das musst du machen, das musst du machen als Supervising.
Ja, das war so eine Zusatzaufgabe, kann man sagen. Also ich war, glaube ich, das war was Markus jetzt nicht machen musste. Dieser Supervising Sound Editor Bereich, der sich halt bezieht auf Planung, wer macht wann was, Übergabe von neuen Versionen, also mit dem Cutter reden, wann übergibt man das am besten, wie kriegt man das hin, von Freitag auf Montag eine komplett neue Fassung zusammenzubauen, die dann irgendwo in London gescreent werden kann als DCP und so weiter, solche Sachen. Oder die Koordination der Dialogeditoren, die wir ja noch gar nicht erwähnt haben, die halt in London gearbeitet haben, die Kommunikation mit denen aufrechtzuerhalten, die auf dem neuesten Stand zu halten, die Probleme, die die haben, wieder mit den Regisseuren zu kommunizieren und so weiter, das habe ich eigentlich weitestgehend gemacht, glaube ich. Also das ist, deshalb kommt diese Bezeichnung zustande, die jetzt aber auch damit zusammenhängt, dass die aus Sicht der Regisseure war ich sozusagen Head of Department quasi, und das bezieht sich eigentlich immer auf die Kommunikationsstruktur, würde ich sagen. Also ein Regisseur will natürlich nicht bei 10 Soundeditoren im Team nicht jedem Einzelnen erklären, was er machen soll oder wie er jetzt gerne die Schritte hätte oder so weiter, sondern die haben natürlich auch keine Zeit dafür und wollen eine Bezugsperson haben. Und das ist wie so eine Art Abteilungsleiter, würde ich sagen. Und daher kam diese Bezeichnung zustande, weil das halt der traditionellen Bezeichnung in den amerikanischen Credits entspricht. Aber
diese Arbeit, ist die über die Zeit immer mehr geworden oder musste die immer mehr werden?
Die nimmt leider einen sehr großen Anteil an der Arbeit ein. Deshalb, also zumindest in meinem Fall, war das halt manchmal überwiegend. Also wo ich dann innerhalb von einer Woche quasi von der eigentlichen Tonarbeit so gut wie gar nichts gemacht habe, weil wirklich so viel Papierkram, sage ich jetzt mal, auf der Tagesordnung stand, dass man wirklich nur damit beschäftigt ist, Studios zu rekrutieren, wo nimmt man ADR auf, ISDN-Sessions irgendwo in Kanada, New York und sonst wo, welches Studio nehmen wir, wo auch sehr stark, sehr viele Anfragen vom Post-Production-Supervisor kommen, von Chris Berg, der natürlich auch dann bei uns rückfragt, welches Studio nehmen wir, wir müssen da und da aufnehmen, also der dann auch natürlich von uns wissen will, welche Studios sind gut oder habt ihr Erfahrung mit Studios und was ist das Beste für euch? Also da bei dem laufen ja auch so Kommunikationsstränge zusammen. Das ist auch macht einen Großteil der Arbeit auch aus mittlerweile. Also gerade bei solchen Projekten, wo so viele Leute beteiligt sind. Und diese Arbeit ist ja umso mehr, das ist halt die Krux eigentlich. Die Traum-Tonbearbeitung ist immer mit einem möglichst kleinen Team, möglichst viel Zeit zu haben. Bloß das geht oft nicht, deshalb auch jedes Mal, wenn wir gefragt werden, wie lange habt ihr denn daran gearbeitet und man sagt so 9 Monate, dann denken alle so, Wahnsinn, ja, was für ein Luxus, ihr hattet ja alle Zeit der Welt, aber es ist
von ganz... Von den 9 Monaten hast du 6 Monate telefoniert.
Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wenn man so zurückblickt, wir waren eigentlich immer unter totalem Hochdruck, permanent. Mhm. Es war eigentlich immer nach dem Screening, gab es halt Notes von allen Seiten und Umschnitte und es war eigentlich schon nach dem Screening klar, okay, in 6 Wochen ist das nächste und die Zeit dazwischen zerfloss einen nur so zwischen den Fingern, also es war manchmal wirklich extrem knapp mit den Sachen fertig zu werden.
Ja, wie viele Leute haben jetzt in der Tonabteilung oder wie viele Leute waren das genau? Weißt du das noch?
Es waren 2 Dialogeditoren, Ian Eyre und Steve Little, also ein Dialog-Supervisor, ein Dialog-Editor.
Die haben gleichzeitig das ADR gemacht.
Genau, die haben das auch das ADR betreut. Dann Markus, ich, Hanse Wahns, Poly-Supervisor, Carsten Richter, Geräuschemacher, Song, Poly-Editor. Mhm. 7, Alex Buck, 8. Mhm. Mal kurz überlegen. Das müsst ihr wahrscheinlich alles zusammenschneiden. Das dauert jetzt eine halbe Stunde. Sind aber 8.
Aber hat nicht Jörg auch Sachen
aufgenommen? Achso, Jörg Klinkenberg, genau.
Genau.
Hat auch Geräusche. Wir hatten 2 Geräuschemacher.
Ja.
Sind 9.
Mhm. Also eigentlich ist das ja ein relativ überschaubares Team.
Eigentlich
als ich dann so die Credits gesehen habe im Kino, dachte ich mir so, okay, wann hört denn jetzt hier die VFX-Nummer auf? Ne? wie groß kann jetzt das Tonteam noch werden? So?
Ja.
Ich habe mir mal gedacht, und dann waren da so 10, 12 Leute
es noch ist hier irgendwie. Ja. Ne? Es ist relativ kleines Team gemessen an dem
An den Visual Effects.
An der Masse an Elementen, die angefertigt werden mussten. Das stimmt schon. Es war halt auch, ich glaube, wenn, also was, glaube ich, viel geholfen hat, war dieser frühe Beginn von, also dadurch, dass ich halt im November anfangen konnte und in der Zeit relativ viel Ruhe hatte, mich nicht um Umschnitte kümmern musste und Sonstiges, weil ja die ganze Maschine noch nicht ins Rollen gekommen war und kein ADR anstand, nicht tausend Sachen, die zu besprechen waren, hatte ich halt diese 2 Monate Freiraum, um Sachen zu erfinden. Die hat, glaube ich, ziemlich viel geholfen, weil aus der Zeit sind eigentlich sehr viele Sachen übrig geblieben, die letztendlich im Film gelandet sind, die jetzt nicht in dem Moment nicht unbedingt synchronen Bezug hatten, aber das hat sehr geholfen, weil ich glaube, man braucht dann auch so eine gewisse Ruhe, um das machen zu können, weil man, wenn man in der Zeit die ganze Zeit sich um Umschnitte kümmern muss, dann kriegt man das, glaube ich, nicht so richtig zustande. Nicht auf diese,
ja, weil man auch ständig wieder rausgerissen wird.
Irgendwie. Ja, man wird rausgerissen, man kommt nicht in so einen, kann sich nicht so richtig fokussieren auf das, was man gerade macht. Und wenn wir alle gleichzeitig angefangen hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch mehr Leute gebraucht. Also wir hätten generell mehr Leute gebrauchen können.
Also wenn du später angefangen hättest. Ich würde auch sagen, also wenn man jetzt arbeitszeittechnisch das runtergeschraubt hätte auf Montag bis Freitag und irgendwie 9 bis 20 Uhr oder so, dann hätten wir wahrscheinlich noch 1 oder 2 gebrauchen können. Zumindest für einen Zeitraum. Also, ich weiß, das ist ja jetzt hier vielleicht nicht so üblich in Deutschland vielleicht, aber es wird ja auch oft gemacht jetzt bei so großen internationalen Produktionen. Wenn man jetzt irgendwie einen Temp-Mix hat, dann wird eben mal schnell jemand für 2 oder 3 Wochen reingeholt, wenn man sich da entsprechend kennt und so. Und dann kriegt er natürlich genau denselben Credit irgendwie. Und dann denkt man vielleicht am Schluss, okay, da haben Leute auch, da gab es vielleicht irgendwie dann 5 Sound-Effekt-Editoren. Was ja stimmt, aber ist jetzt nicht immer so, dass die dann also alle gleichzeitig 6 Monate an so einem Projekt gearbeitet haben. Hm. War jetzt bei uns schon aus Budgetgründen gar nicht möglich.
Ja. Wobei es bei uns wahrscheinlich auch schwierig gewesen wäre, mittendrin jemand reinzuholen, der jetzt, also ich hätte, es gibt halt immer in so einem Projekt so einen bestimmten Zeitpunkt, wo man eigentlich, wo es mehr Aufwand ist, jemand Neues ins Team zu integrieren, als sozusagen in den sauren Apfel zu beißen und längere Stunden zu machen, weil der Aufwand, um den sozusagen in das Projekt reinzubekommen, dem zu vermitteln, worum es jetzt gerade geht oder was genau das Problem ist,
der ist, dasselbe, als der wenn man ist
ein Verhältnis selber. So hoch, dass derjenige, wenn der dann anfängt, eigentlich kaum noch großartig nützt, weil schon so viel Zeit vergangen ist, um den reinzukriegen in das Projekt. Das ist leider immer so die Krux dabei. Holt man jetzt noch jemanden rein, was macht, wie kann der uns helfen? Also überhaupt rauszufinden, was kann der mir denn jetzt abnehmen? Das ist halt das Problem. Und da war halt Alex zum Beispiel auch Gold wert, der hat sehr viel von diesem Umschnitt Gefummel abgenommen.
Alex Buck, nicht der Cutter, sondern
genau.
Der Alex Buck.
Ja. Also, was ich noch sagen wollte, zurückblickend, was, glaube ich, geholfen hätte, was vielleicht auch ein Stück weit, was man vorhersehen hätte können oder ich vorhersehen hätte können, dass man diesen Berufsstand des Assistant Sound Editors, den es ja hier leider überhaupt nicht gibt, was ich total schade finde, also dass dieser Werdegang, den man vielleicht in einem Hollywood-Szenario machen kann, dass man sozusagen vom Assistant Sound Editor langsam größer wird in seinem Job, dass es den hier nicht gibt, finde ich sehr schade, muss ich sagen. Und ich würde, es ist halt schwierig, sagen wir mal, jemanden zu finden, der für jetzt nicht eine Wahnsinns-Top-Gage sozusagen solche Arbeiten für ein Projekt übernimmt. Es ist sehr, sehr schwer, weil in Deutschland, glaube ich, immer natürlich jeder Sounddesigner ist sofort. Sozusagen Sounddesigner ist man dann, wenn man, sobald man das Equipment im Wohnzimmer stehen hatten, dann geht's los sozusagen. das war vielleicht ein Fehler von Anfang an, dass man keinen Assistenten wirklich oder keinen Nähassistenten integriert hat in das Projekt von Anfang an.
Hm.
die hätten einen dann, glaube ich, schon helfen können, was Umschnitte angeht und so weiter. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Projekt anders machen. Wo, ja, glaube schon.
Also was mich mal unabhängig von dem Film interessieren würde, ist, was macht ihr mit Filmen oder mit Szenen, die euch aus irgendeinem Grund komplett gar nicht ansprechen oder inspirieren?
Naja, weglassen kann man sie ja nicht.
Nee, aber man muss ja trotzdem irgendwie damit, also man braucht ja schon immer irgendwie so eine Idee, was man will.
Wenn man Meinst du jetzt die man direkt, also inhaltlich schlecht findet oder wo man jetzt nichts damit anzufangen weiß, also vertonungstechnisch?
Kann ja beides sein. Also ich meine, es ist ja vielleicht auch schon mal vorgekommen, dass ihr in Filmen gearbeitet habt, wo ihr nicht der Meinung wart, wow, Wahnsinnsgeschichte, schön, dass da jemand mal einen Film draus macht. Also ich ziehe jetzt eher auf die Sache eigentlich ab, dass man dass man mit dem Film selber vielleicht gar nicht so viel anfangen kann und jetzt nicht mit so einem Enthusiasmus da rein stürzt, dass man auch wirklich selber eine Idee entwickelt und das dann irgendwie auch gut findet.
Dass man auf so ein Motivationsproblem sitzt,
sozusagen. Ja.
Also ich habe eigentlich ständig so Schreibblockaden, sage ich jetzt mal, im übertragenen Sinne.
Ja.
Ja. Also wo ich an Szenen verzweifle, wo ich irgendwie nichts oder irgendwie überhaupt keine Inspiration finde in dem, was man, wie die Szene ist. Aber ich mache das dann meistens so, dass ich erstmal irgendwas dahin schmeiße, von dem ich weiß, dass ich es wahrscheinlich wegschmeiße, damit der die Tonspur so eine Art Rhythmus bekommt, um das Loch zu füllen sozusagen. Weil wenn da nichts ist, dann wird sich das nie beheben, das Problem. Also dann wird da immer ein Loch sein und ich bin immer wieder mit diesem Loch konfrontiert und ein Loch ist immer bei Null anfangen auf eine Art. Deshalb würde ich dann, glaube ich, über solche Szenen oder Sequenzen erstmal irgendwas hin tun, selbst wenn es totaler Unfug ist, nur damit da was liegt. Und dann lasse ich das meistens erstmal liegen, gehe erstmal weiter im Film und komme dann wieder auf die Szene zurück. Und komischerweise gibt es dann immer den Punkt, wo dadurch, dass da was ist, was man entweder grauenhaft findet, was man da gemacht hat, oder vielleicht dann doch mit ein bisschen Zeitabstand vielleicht doch ganz gut ist, findet sich dann wieder was Neues, auf dem man aufbauen kann. Nur dieses Nichts, das ist halt immer so wahnsinnig demotivierend. Also das Nichts kombiniert mit einer Szene, die vielleicht nicht so ganz so gelungen ist irgendwie von der Inszenierung, das ist halt das blockiert einen dann noch mehr. Und um aus dieser Blockade rauszukommen, mache ich das dann meistens so, dass ich da erstmal irgendwas hinmache, ganz grob, in der Hoffnung, dass ich mich das beim nächsten Durchgang, wenn ich nochmal durchgehe, vielleicht zu was anderem bringt, eigentlich, was auch oft dann so ist.
Also ich finde es oft erstaunlich, dass man, auch wenn man da so ein Motivationsproblem hat, ja, dass irgendwie doch auf eine Art aus vielen solcher Szenen mehr rauszuholen ist, als man denkt. Also das ist ein bisschen so meine Erkenntnis irgendwie. Auch wenn der Weg dorthin halt sehr mühsam ist. Aber also das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, was Frank sagt, finde ich auch, dass da erstmal irgendwas liegt und so dieses Loch nicht da ist. Aber trotzdem, also darüber hinaus finde ich dann, dass man meistens, dass dann so Sachen drin stecken, wo man halt am Anfang das nicht so richtig für möglich gehalten hat, dass aus so einer Szene sozusagen was zu machen ist. Wenn man das so ein paar Mal erlebt hat sozusagen, ist es dann, finde ich, leichter, weil man irgendwie im Kopf hat, also irgendwann funktioniert das schon irgendwie. Dann hält sich die Quälerei auch ein bisschen in Grenzen, finde ich, sozusagen.
Es gibt ja auch viele, viele Szenen, die meinetwegen von der Inszenierung einfach nicht ganz geglückt sind. Und da kann man auch oft dann nichts mehr retten, sozusagen. Also das ist ja dieser, oder einige Regisseure wollen dann ja, dass man da irgendwie noch emotional was rausholt, indem man jetzt bergeweise Ton drauf schmeißt, nur um diese vermeintliche Leere zu füllen, die die Szene jetzt hat bei irgendwelchen lähmenden Dialogszenen, die vielleicht ein bisschen hölzern geworden sind oder so, wo man dann merkt, dass der Regisseur auch selber verzweifelt oder im Schnitt da nicht mehr machen kann, weil Einstellungen nicht da sind, die er nicht gedreht hat oder vielleicht nicht schauspielerisch, vielleicht nicht das Letzte rausgeholt ist, wo er merkt, dass er selber da kämpft mit sich oder ringt, aber verzweifelt und versucht von allen Departments möglichst viel zu finden, was ihm dabei helfen kann. Also das ist so eine gemeinsame Verzweiflung dann oft, finde ich. Also wenn man dann, aber ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass man, wenn man, dass man das Problem löst, indem man halt jetzt bergeweise Ton draufschüttet, um das Loch zu füllen oder die vermeintliche Langeweile oder das emotionale Talfahrt, die das Ganze durchlebt, weil das funktioniert meistens in den wenigsten Fällen, muss ich sagen. Mhm. Also diese berühmte Off-Erzählung. Mhm. So, da muss im Off jetzt, muss man da jetzt hören, wie er ins Bad geht und irgendwas klimpert, damit man versteht, okay, der, keine Ahnung, packt jetzt seine Sachen und wo man schon genau in dem Moment weiß, das kann man machen, es wird aber nicht viel helfen, sozusagen. Mhm. Und meistens ist es dann auch so, dass man es dann doch weglässt in der Mischung oder dann doch wieder verwirft, weil es mehr Verwirrung stiftet als hilft.
Das war übrigens was, was ich, also überhaupt fand ich den Ton echt sehr, sehr schön von eurem Film da.
Danke.
Und ich war wirklich echt sehr angetan davon, dass da ist ja schon echt eine ganze Menge los, aber trotzdem ist es super strukturiert gewesen, also muss man wahrscheinlich jetzt auch ein dickes Lob an die Mischung aussprechen, vermute ich mal.
Ja.
Fand ich echt super gelöst.
Hm. Ja, also zur Struktur kann man vielleicht noch sagen, dass die Struktur sich ja auch während des Schnitts noch verändert hat. Es ist zwar weitgehend so, wie es im Drehbuch steht, von der Struktur, aber ein großes Thema war von Anfang an, was Tom erwähnt hat, Übergänge zu finden, weil sie halt nicht wollten, dass der Film episodisch wirkt. Oder jetzt sind wir da und jetzt sind wir wieder da. Oder dass so ein Gefühl sich einstellt. Es ging immer darum, alles zu verweben und zu verbinden. Und dadurch haben wir halt auch an vielen Stellen immer, dadurch gibt es halt auch relativ weiche Übergänge eigentlich. Ich bin eigentlich sonst ein Freund von klaren, harten Schnitten von einem Ort zum anderen. Aber in dem Fall ging es auch häufig darum, weiche, fließende Übergänge zu finden, die halt sich auch mit der Musik verbinden. Also es gibt ganz viele Transitions von einem Ort zum nächsten, die sowohl mit Musik als auch mit Soundeffekten aus einer Kombination von beiden funktionieren. Das ist es oft gar nicht so offensichtlich, wer jetzt was gemacht hat, was halt auch eigentlich ganz, was ich eigentlich ganz schön finde an Cloud Atlas, dass das dadurch, dass er halt sehr musiklastig ist, auch, also der hat ja sehr viel Musik, der Film. Aber trotzdem ist es immer wieder gelungen, da so ein bisschen noch eine andere Klangfarbe reinzubringen, als jetzt eine reine musikalische Erzählweise, die einem jetzt von einem Ort zum nächsten hilft. Also es gibt ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel dieser Übergang von den Kona-Warriern auf der Brücke, wenn die sich unten verstecken und die reiten weg. Da hat Markus halt einen ganz tollen Morph, kann man fast sagen, gebaut von dem Pferd, was reitet, und das, der Rhythmus der Hufe geht über in das Tackern der Bahn, die dann in der Totalen vorbeifährt, in der Cavendish wiederum sitzt. Das heißt, von dem Galopp in den Rhythmus der Bahn und dann in den Zug rein, quasi von der modernen Bahn, wenn er sich selber sieht gegenüber in seiner Jugend, dann geht diese Bahn nochmal über in eine Dampflok. Und dann wieder zurück in die elektrische Bahn, wenn die dann wieder rausfährt. Das sind so Sachen, die fallen den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht auf, so bewusst als wow, das ist ja, also als so ein Soundspektakel. Aber die, weiß nicht, glaube ich, auch diese Übergänge unterbewusst doch sehr fließend machen in dem Film. Und ich finde es eigentlich gerade gut, dass sie vielen Leuten gar nicht auffallen oder erst auffallen, wenn man sagt, hier, da gibt's das. Dann hört man es. Das ist ja auch eigentlich auch immer so das Ziel, dass man nicht als technisches Spektakel irgendwie auffällt, sondern dass es halt in einem, aus einem Guss bleibt. Irgendwie.
Dann würde ich aber sagen, also diese Verbindung ist so das eine, von einer Zeit in die andere zu kommen, das, also was Frank eben gerade erklärt hat. Und dann wegen der Struktur hat sich aber auch herausgestellt, weil es ja relativ viele verbindende Elemente gibt zwischen den Episoden, also Musik halt als Major Player sozusagen. Dann aber auch natürlich die Handlung und eben, dass man bestimmte Figuren wiedererkennt oder Schauspieler in dem Fall. War es auch irgendwie wichtig, die Episoden trotzdem also markant voneinander abzusetzen, um so eine Orientierung zu schaffen, weil ja die ganze Zeit hin und her geschnitten wird. Deswegen ist dann relativ schnell rausgestellt, dass abgesehen von den Übergängen man möglichst wiedererkennbares plastisches Tongebilde schaffen muss, wo man möglichst schnell weiß, okay, jetzt bin ich wieder hier und da. Ich meine, man sieht es natürlich, aber es hilft auf jeden Fall, wenn sich die akustische Umgebung so markant ändert, dass man dann sich relativ schnell orientieren kann, sozusagen. Das war so ein Punkt, der bei den Atmos sich als brauchbar herausgestellt hat. Deswegen sind vielleicht manche Hintergründe auch so ein bisschen
plakativ?
Ja, oder so ein bisschen überdesignt am Anfang oder so, dass man dann kurz ein starkes Element hat, irgendwie im Hintergrund, wo man weiß, okay, jetzt ist man gleich wieder auf dem Schiff oder so, wenn es dann irgendwie einen stärkeren Knarzer gab oder irgendwie sowas oder so eine Wellenbewegung, dann hat das dann letztendlich geholfen, weil es oftmals dann Musik gab, die von der einen oder einfach über mehrere Szenen hinweg dann so einen Bogen hatte. Und so hat das ein bisschen geholfen, die Struktur dann zu erhalten sozusagen.
Ja, also ich meinte mit Struktur vorhin schon auch ganz im Kleinen so. Also zum Beispiel bei diesen Action-Szenen, dass es halt trotzdem ganz viel Transparenz hat und nicht so schnell diese Ermüdung eintritt, die ich oft bei anderen Filmen beobachte, dass es halt so viel so dauerhaft auf einen einprasselt, dass ich gleich dann irgendwie abschalte. Mhm.
Wobei das eigentlich sehr, sehr schwierig war zu mischen, vor allen Dingen war der Skiff-Chase, also diese Flucht von Chang auf diesem schwebenden motorradähnlichen Teil. Das war sehr schwierig, weil dieses Gerät halt einen Flächensound hat als Fahrgeräusch, logischerweise wie ein Auto oder irgendwas. Und die Musik natürlich auch sehr streicherlastig ist auf dieser Strecke und sehr flächig und weniger perkussiv als in den Slusha's Hollow-Szenen, wo die Musik ja sehr impulshaft ist und sehr stark auch die Action betont. Was halt sehr viel einfacher zu mischen ist, jetzt Schläge oder Impuls-Sounds, ist leichter, das transparent zu kriegen. Weil es von vornherein hat das eine höhere Transparenz als jetzt eine Car-Chase-Szene mit Flächenstreichern drauf, sage ich jetzt mal. Das war halt beim Skiff ziemlich schwierig, weil die Musik da hat sehr viele Streicher, sehr viele Blechbläser und fängt laut an und hört noch lauter auf. Und das war, glaube ich, die schwierigste Sequenz zu mischen, wobei ich sagen muss, ich könnte eigentlich noch ein paar mehr Effekte vertragen in der Sequenz, dadurch hat so leicht die Dynamik gelitten, finde ich, in der Szene. Die endet zwar sehr kräftig, fängt aber auch sehr, sehr laut an. Also da haben wir so ein bisschen die Steigerung einen Hauch verloren dadurch, aber dadurch ist natürlich auch sehr kompakt jetzt geraten. Aber das war sehr, sehr schwierig, diesen Sound oder überhaupt die Sounds da durchzukriegen, weil das fängt ja damit an, dass der Skiff auf diese Fahrbahn brettert. Dann kommt das Gunship rein, das fängt an zu schießen, dann Umschnitt, dann fliegen die Verfolger, Enforcer genannt, fahren vorbei und dann sieht man einen Schuss, wo diese wo sie diesen auf die Gegenfahrbahn geraten und an diesen anderen Fahrzeugen ausweichen. Also es ist permanent, sind so, wie soll ich sagen, halt laute Sounds, also es gibt kaum Ruhepunkte in der Szene. Das war ziemlich schwierig, da so Kerben reinzuschneisen, zu schlagen, dass man eine Art Struktur da behält. Selbst in diesem Moment, wo der Skiff anhält, diese kurze High-Noon-Situation entsteht mit dem Gunship und er dann wieder schießt und losfährt, selbst da ist ja, es ist halt immer sehr viel Pegel da, sage ich jetzt mal. Also das war ziemlich knifflig, das zu mischen, weil da war das am Anfang auch so, als wir an die Szene kamen in der Vormischung und erstmal alles so mit Unity Gain durchlief, war erstmal so, okay, das, wie soll das funktionieren? Ja, das war erstmal nur Krach am Anfang.
Ja. Um auf die Mischung mal ganz kurz zu kommen. Gemischt hat den Film Matthias Lempert
und Lars Ginzel.
Genau. Inwieweit waren die denn schon vorher involviert? Haben die irgendwas von diesen Temp-Mixes, Vormischungen?
Das haben die.
Ja.
Das haben
die waren die ganze Zeit dabei. Ja. Matthias ist naturgemäß immer eigentlich gleichzeitig mit uns, manchmal sogar noch früher am Start, weil der Matthias und Tom sind sehr eng, was das angeht, weil Matthias hat ja von den, alle Filme von Tom entweder bearbeitet oder gemischt oder bearbeitet und gemischt. Und Tom ohne Matthias gibt es nicht, meistens.
Ja.
Und es war aber, also diese Doppelbesetzung kam eigentlich dadurch zustande, dass wir einen sehr engen Vormischplan hatten, Zeitraum. Und es war ziemlich klar oder absehbar, dass wir das nur in doppelschichtiger Arbeit fertig kriegen würden. Und dann war eigentlich von vornherein klar, dass wir mit zwei Mischtonmeistern arbeiten würden, was ja in Hollywood, sage ich jetzt mal, gang und gäbe ist. Es ist ja völlig normal, dass man da mit zwei beziehungsweise mit drei Mischtonmeistern arbeitet und sogar in zwei oder drei Studios parallel vormischt, um Zeit zu sparen.
Wobei das vielleicht hier was ein bisschen das Besondere war, dass wir bei der dass sozusagen die Mischung, dadurch, dass wir zweischichtig gearbeitet haben, direkt nahtlos weitergeführt wurde. Also es hat sozusagen in der Tagesschicht zum Beispiel Matthias und Frank haben da gemischt und dann in der Nachtschicht dann Lars und ich. Und dann wurde das jetzt nicht so aufgeteilt in Effekte und Atmos zum Beispiel, sondern wir haben dann immer die Arbeit fortgeführt. Und dann wurde das früh noch mal beäugt oder belauscht, sozusagen. Und dann gab es immer so Anmerkungen, die dann noch mal umgesetzt wurden. Aber im Prinzip wurde es immer so nahtlos weitergeführt. Hm. Das ist eigentlich
außer der Dialogmischung.
Natürlich,
der Dialogmischung. Also Matthias hat den Dialog gemischt.
Und Lars hat die Folies vorgemischt. Und dann wurde sozusagen der Rest gemeinsam gemischt.
Ja. Also wir haben dann so gesehen nur Dialog und Folies wirklich in Abteilungen vorgemischt.
Mhm.
Da wurde auch nichts geprintet. Also ist alles in the Box gemischt in Pro Tools. Weil durch die Änderungsfrequenzen war das vollkommen klar, wenn wir hier irgendwas printen, dann sind wir eigentlich geliefert, weil das erzeugt halt nochmal, das hat Vor- und Nachteile, Sachen zu printen, aber in dem Fall durch die absehbaren Umschnitte hätte uns das auf jeden Fall das Genick gebrochen zeitlich, weil wir auch noch die Stems hätten umschneiden müssen, wir hätten die ganze Automation umschneiden müssen vom Mischpult. Das war auch noch so ein Knackpunkt, die Überlegung, mischen wir jetzt auf der Konsole oder mischen wir jetzt auf Pro Tools Controllern? Und wir haben versucht, so eine Hybrid-Form zu finden, dass wir halt Stems auf das Pult legen. Und der Plan war eigentlich, komplett virtuell vorzumischen und in der Hauptmischung dann aufs Pult zu wechseln. Durch die bessere Ergonomie und mehr Fader einfach. Und das haben halt gedacht, dass man dann auf dem Pult flüssiger arbeiten kann oder in größeren Bögen mischen kann. Das hat sich dann aber am Schluss, hatten Matthias und Lars sich so an die Controller gewöhnt oder an die virtuelle Arbeitsweise vorher, dass wir eigentlich das Mischpult so gut wie gar nicht benutzt haben. Also es war letztendlich nur ein großer Lautstärkeregler. wo nur hin und wieder nochmal ein Denoising auf Sprachen gemacht wurde oder ein Insert benutzt wurde, um auf die Outboard-Effektgeräte zu kommen. Aber ansonsten ist eigentlich alles in the box gemischt. Mhm. 99% würde ich sagen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Selbst dieses, ich dachte am Anfang, das wird vielleicht schwierig mit diesem Staffellauf-Effekt-Vormischung, dass der eine aufhört an Punkt X und der andere weitermacht, genau an der Stelle. Dass man da vielleicht dann, dass es da irgendwie zu Verwerfungen kommt, weil man diesen nahtlosen Anschluss nicht findet, aber es hat sich als völlig problemfrei erwiesen eigentlich, diese Übergabe. Weil Lars und Matthias von der Arbeitsweise sich halt auch nicht so weit entfernen, weil beide halt auch Pro Tools Editoren sind und sehr zu Hause sind in der Umgebung. Das wäre bestimmt mit einem anderen Mischtonmeister. Hätte es wahrscheinlich nicht in der Form, wäre das nicht so gegangen, glaube ich. Weil man schon ziemlich fit sein muss. Trotz Controller muss man eigentlich die ganze Zeit in Pro Tools fummeln eigentlich und sich auskennen. Sonst bremst einen das total aus. Aber in dem Fall war es eigentlich eher ein Vorteil.
Ja, und was die Gestaltung angeht, ist es ja auch so, dadurch, dass wir schon in ähnlicher Besetzung so einige Projekte gemacht hatten, vorher so ein ziemlich genau voneinander wissen, was der eine macht, was der andere macht und wo wir irgendwie zusammen hinwollen. Mhm.
Das bezieht sich auf die Session-Struktur und die Art, wie unsere Sessions aufgebaut sind, wie die Stems funktionieren bei Atmos und so, die ja zum Teil einfach nur mit einem physischen Output auf dem Pult anlagen. Also für Atmos gab es, glaube ich, zwei Fader auf dem Pult am Ende. Und dadurch, dass wir halt aber so eine gewisse Arbeitsweise haben mit Matthias von anderen Filmen, ging das eigentlich ziemlich gut.
Was mich auf jeden Fall noch stark interessiert, wo ihr die Branche in 10 Jahren seht.
Jesus. Oha.
Ob ihr schon so
hellseherische Fähigkeiten jetzt gefragt habt.
Das kann jetzt ganz schön losgehen.
Uns gibt's nicht mehr in 10 Jahren.
Genau. Im Idealfall.
In 10 Jahren bin ich Mitte 50.
Lässt es noch auslaufen.
Und wahrscheinlich taub.
Genau.
Keine Ahnung, also das ist wahrscheinlich das Naheliegendste ist, das am meisten wird sich, glaube ich, die Mischung verändern. Oder das, was man als Mischung bezeichnet, wird immer mehr ineinander fließen. Also jetzt neue Systeme wie Dolby Atmos werden bestimmt in 10 Jahren wahrscheinlich überhaupt erst so vielleicht so verbreitet sein, dass es Normalität geworden ist. Wirklich schwer zu sagen. Edit-Suiten werden sich verändern durch Atmos und solche Formate.
Vielleicht gibt es irgendwann noch mehr so ein Zusammenwachsen von Ton und Bildschnitt wieder. Aber das kommt drauf an. Also wenn sich jetzt rausstellen sollte, irgendwie Pro Tools und Avid zum Beispiel werden jetzt so kombinierbar oder verlinkbar auf eine Art, dass man noch mehr während des Bildschnittes schon Tonarbeit absolviert, die dann direkt so 1:1 im Schnitt landet, ohne dass man vielleicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen runtermischen muss oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht was Interessantes.
Also Tonbearbeitung im Avid direkt.
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Vielleicht ist es auch gut, wenn es nicht so ist, aber.
Also ich kenne kaum einen Cut. Also der Avid, der kann ja jetzt schon 24 Spuren Audio. Final Cut sowieso noch viel mehr. Aber ich habe noch keinen Bildcutter kennengelernt, der mehr als 16 Spuren benutzt oder benutzen will, weil.
Nee, ich meine auch nicht, dass das der Bildcutter machen soll.
Ach so, ja.
Sondern dass man sozusagen eher gleichzeitig in einer Workstation arbeitet. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das sinnvoll ist. Hm.
ich glaube, dieses vernetzte Arbeiten wird sich noch weiter flüssiger gestalten durch die immer schneller werdenden Netzwerke und vor allem das Internet. Arbeiten wir ja jetzt schon an einem Projekt über mehrere Länder verteilt. Das wäre ja auch vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen. Also völlig illusorisch. Wobei trotzdem, wie ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, das Entscheidende ist oder der Schlüssel zu einem war bei so einem Projekt wie diesem ja auch, wo auch Teile des Teams in anderen Ländern saßen, ist immer die Kommunikation zwischen den Kreativen. Das ist das A und O für das Gelingen von so einem Projekt, glaube ich. Und da wird kein Gerät irgendwie was dran ändern können. Und weiß ich nicht, also diese Mini-Treffen, die wir hatten, ob das nun in der Küche war, beim Kaffeekochen, wenn man die Gelegenheit hatte, mit den Komponisten zu sprechen, wo man dann kurz mal sagen kann, die Orchestrierung ist für bestimmten Szenen ein bisschen hinderlich, was die Transparenz angeht. Und zwei so Halbsätze, die ausgetauscht werden, sind oft mehr wert als E-Mail-Threads über mehrere Seiten, wo man versucht, das Problem zu erklären und so weiter. Also es gibt auch diese Netzvernetzung, hat auch zu so einer Art Kommunikations-Overkill geführt, der eigentlich einen nicht weiterbringt. Also wenn ich überlege, wie viele E-Mails ich während Cloud Atlas geschrieben habe oder während des letzten Projekts, was sehr E-Mail-basiert war, sage ich jetzt mal, die Gespräche bei Rush, da ist man dann innerhalb von 4 Wochen hat man plötzlich 600 oder 700 E-Mails in seinem Infolder und aber eigentlich so richtig weiß man immer noch nicht, was der Regisseur eigentlich will. Das ist auch wahnsinnig lähmend und verbraucht unheimlich viel Energie und Zeit, die eigentlich durch so zwei Sätze und so diese Mikrokommunikation zwischen den Zeilen, man sieht ja auch einfach, wenn der Regisseur neben einem sitzt, man spielt ihm was vor, sieht man allein an der Körpersprache oder wie er was sagt, lernt man einfach viel mehr als durch geschriebenen Text. Mhm.
Aber vielleicht können Sie sich ja das auch irgendwie verbessern, in der nächsten Zeit, dass man eben mehr noch die Möglichkeit hat, auch wenn das alles so dezentral abläuft, dass man einfach Sachen entsprechend so vorführen kann, dass das jemand, der irgendwo auf einem anderen Kontinent sitzt, entsprechend ähnlich hören kann. Das wäre natürlich schon toll, weil das hilft, diese ganzen theoretischen Diskussionen irgendwie einzudämmen.
Ja. Bloß, klar, also das wird garantiert kommen, Livestreaming in synchroner Form mit gleichzeitiger Skype-ähnlicher Kommunikation dabei, mit Bild und Ton. Das wird bestimmt alles kommen, bloß das ist auch wieder so eine Geschichte zwischen Zeitzonen, wo man sich verabreden muss, man muss so eine Art Termin machen. Das für mich wiegt es das alles nicht auf, dieses mal schnell kurz und ach übrigens, oder abends vielleicht beschließen gemeinsam, wenn man auf einem Haufen arbeitet, lass uns noch was essen gehen, dabei bespricht man wieder ein paar Sachen. Das ist alles unersetzliche Dinge für mich, muss ich sagen, was diese Arbeit angeht.
Ja, ist ja auch eine andere Form der Inspiration. Also ja. Wenn man jetzt einfach nur die Information per E-Mail bekommt oder ob man wirklich ein Gespräch darüber führt, da passiert ja was anderes.
Auf jeden Fall. Also für mich ist das nach wie vor der Schlüssel zu einem guten Ergebnis. Also man kann es zwar auch anders machen wie bei unserem letzten Film, den wir gemacht haben, wo es das gar nicht gab, fast gar nicht während der Tonbearbeitung, wo wir eigentlich wirklich in so einer Seifenblase gearbeitet haben und wo wirklich eine Struktur eigentlich erst in der Mischung entstanden ist. Und es wäre auch gar nicht anders gegangen vorher, weil noch so viel unklar war. Wir wussten nicht, wie die Musik ist, wo Musik ist, wie die sich anhört. Also man musste einfach alles vertonen, in Anführungsstrichen, was ich immer so eine grauenvolle Bezeichnung finde für das, was wir machen, dieses sogenannte Vertonen. Weil das hat immer was für mich von, man sieht was und schmeißt dann da einen Ton hin, damit man das, was man sieht, auch hört. Und oft ist es ja genau das Gegenteil oder ganz was anderes, was man macht. Insofern, ich weiß nicht, in 10 Jahren, keine Ahnung, ob es da irgendein neue Kommunikationsplattform geben wird, die das das ermöglicht, glaube ich nicht.
Also eigentlich aus deinen Worten herauszulesen, dass man eigentlich wieder mehr miteinander reden sollte und nicht irgendwie telefonieren, E-Mails schreiben irgendwie, sondern face-to-face irgendwie, ja. Lass uns mal wieder an einem Projekt in einem Haus zusammenarbeiten so und nicht genau. Irgendwie dieses aufgesplittete, Herr Posthaus wird irgendwie zu teuer, wir nehmen jetzt lieber den Sound-Editor, der bei sich im Keller sitzt, der dieselbe Arbeit da auch an einem schicken Rechner machen kann, die es ja überall zu kaufen gibt, was ja viele auch davon abgehalten hat, irgendwie ja, viel Geld auszugeben für eine Tonpostproduktion, weil die sich gesagt haben, ja, geht auch mit weniger Geld im Keller. So. Mhm. Wo natürlich die Soundeditoren gesagt haben, jetzt sitze ich im Keller und keiner redet mehr mit mir. Oder ist es keiner mehr da, mit dem ich reden kann. Also das wäre so eigentlich deine Zukunftsvision, ne? Dass eigentlich so ein Tonposthaus wieder existiert, wo sich alle treffen, alle Gewerke, die damit zu tun haben, am besten noch der Cutter für ein Projekt, ein Haus und dann wird konsequent durchgearbeitet. Und,
konsequent, Montag bis Montag.
Nee, Montag bis Freitag, sodass man sich auch mal nicht sieht. Man wirklich so diese kurzen Wege einfach hat, das ist so völlig blöd jetzt, was ich jetzt sage, dass es wieder ein bisschen menschlicher wird.
Ja, das wäre toll, ja.
Ja, immerhin habt ihr ja schon eure Blase mindestens zu zweit hier, ne? Also,
genau, wollte ja ich gerade sagen, also auch ein bisschen ist ja dieses Studio, ist ja so aus dieser Idee oder Frustration aus der Ära entstanden, wo diese sogenannten oder Facilities entstanden sind, die Posthäuser, wo dann halt so eine Etage ist mit 20 Schneideräumen und wo der Regisseur dann hinkommt und sagt, ich habe hier einen Film, hier ist meine Kassette und dann wird hinter den Vorhängen mit einer anonymen Armee von Leuten, wie auch immer, die rekrutiert werden von einem In-House-Producer, der dann Leute draufsetzt, wie es damals immer hieß, furchtbar, da setze ich dir gleich 5 Editoren drauf und so weiter. Die hoffen, wer das jetzt ist, ist eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache, es wird gemacht, so wie so, keine Ahnung, wie so Rohrreiniger, die kommen, wenn die Leitung verstopft ist, so fast. Und aus diesem Frust heraus ist ja auch dieses Studio so ein bisschen fließend entstanden, so ein bisschen, wo man einen Haufen von Freelancern hat, die eigentlich alle jetzt rein auf dem Papier für sich arbeiten eigentlich, selbstständig sind, aber trotzdem räumlich verbunden sind in einem, wo diese Zusammenarbeit halt einfach ist, wo man nicht einen in Kreuzberg hat, einen im Prenzlauer Berg, einer in Babelsberg und noch einer in London irgendwie, dann wird das Ganze doch ein bisschen sehr zerfasert.
Ist auch total praktisch, wenn man sagen kann, komm mal schnell rüber, hör dir das mal an, anstatt man immer irgendwelche Bounces exportieren muss und wieder anlegen muss. Das geht zwar alles mittlerweile rasend schnell, aber irgendwie nervt es dann doch. Und dann ist total praktisch irgendwie, wenn man kurz sagt, komm mal rüber, hör mal. Mhm. Und dann kann man das da schnell live irgendwie diskutieren. Oder halt in der Mittagspause. Also, genau. Ne, muss ich auch schon sagen, also dieser Kommunikationsaustausch mit einem Gefühl dahinter, weil irgendwie so eine E-Mail ist ja schon auf eine Art sehr emotionslos. Und das hilft schon, finde ich. Also würde ich nicht missen wollen. Überhaupt das Gefühl, dass man, wenn man auch lange arbeitet, was irgendwie ja nicht ausbleibt irgendwie und man weiß, da drüben arbeitet noch einer und da drunter arbeitet noch einer.
Das ist nicht ganz so ein Freak.
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Nee, das pusht einen auf jeden Fall, wenn man einen Hänger hat und die anderen sind gerade auf dem völlig energetisch sprinten vorwärts, dann zieht einen das auch mit. Also. Insofern kann man eigentlich sagen, der Mensch ist total veraltet in diesem ganzen System.
Ja. Das ist doch eigentlich ein super Schlusswort, oder? Der Mensch ist total veraltet in diesem System.
Was die Maschinen angeht. Insofern ist, glaube ich, in 10 Jahren, ich glaube, das Problem wird eher sein, die Maschinen wieder ein bisschen diesen ganzen Kommunikations-Overkill so zu gestalten, dass der Mensch ihn überhaupt bewältigen kann. Aber das ist ja generell so, nicht nur im Tonbereich.
Nee, aber das ist ja auch, also man kann sich das ja auch gezielt vornehmen, dass man halt genau das anpeilt, dass man auch bei einer Produktion schon dafür wirbt, dass man sich eben an einem Ort zusammentut und nicht einfach das über sich regnen lässt, wo man dann raufgesetzt wird.
Raufgesetzt,
ja. Würdest du das denn wieder machen bei dem nächsten Projekt? Dass du sagst, okay, wenn ich gebucht werde, während die noch schneiden, dann setze ich mich definitiv in den Raum neben den Cutter?
Definitiv. Ja, kommt aufs Projekt an. Also jedes ist anders. Weiß nicht. Es kommt drauf an, glaube ich. Es gibt Projekte, die sind weniger komplex, was die einfach die Fülle der Elemente angeht. Also der Film, den wir jetzt neu anfangen, der ist sozusagen das Gegenteil von Cloud Atlas. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern was die einfach die schiere Anzahl an Elementen angeht. Da würde ich sagen, es ist, glaube ich, nicht notwendig, sage ich jetzt mal. Da würde ich dann, glaube ich, eher in meinem Studio bleiben, weil es war natürlich schon ein Kompromiss, der die kontrollierte akustische Umgebung in meinem Raum, den ich halt in- und auswendig kenne, dessen Stärken und Schwächen ich kenne, das war natürlich am Anfang total schwierig, in so einen Büroraum einzuziehen, der sehr relativ klein ist, wo es nur stehende Wellen gibt und ein einziges Bassgedröhne die ganze Zeit. Da sind mir dann vor Schreck dann schon ab und zu das Herz in die Hose gefallen beim ersten Temp-Mix, als ich dann gehört habe, was da eigentlich auf den Spuren ist oder wie die sich eigentlich anhören. Das war auch so ein Adaptionsprozess, der eine Weile gedauert hat, bis ich dann mir einigermaßen sicher war, okay, wenn ich das jetzt so und so mache, dann kommt das ungefähr hin. Das, was man ja über Jahre in deiner eigenen Umgebung schon sich eingehört hat, das ist schon auch sehr wichtig. Und das würde ich für so einen, sagen wir mal, einen Film, der so delikat ist, im Sinne von wahnsinnig transparent und sehr abhängt von Atmosphären, die Geschichte erzählen, sage ich jetzt mal, oder die Geschichte helfen, da würde ich, glaube ich, den Kompromiss ungern machen wollen, weil das ist dann doch zu empfindlich, dieses Gebilde, als wenn man jetzt einen Film hat, der sehr effektlastig ist. Also laute Effekte, sage ich jetzt mal. Konkrete, sehr... also ist, glaube ich, nicht immer notwendig, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Also so pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Oft ist ja auch das Team auch ganz anders vom Interesse. Es gibt sicherlich Editoren, die in so einer Struktur nicht arbeiten wollen oder können oder nicht interessiert sind an dieser Form des Austausches, ja, die nicht so Teamplayer-mäßig unterwegs sind, wie jetzt meinetwegen Alex Berner oder so. Es muss auch immer passen, das Gefüge. Es gibt Regisseure, die sich gerne einigeln, indem, wenn sie das Bild schneiden, andere, die den permanenten Austausch benötigen und gerne in allen Departments wissen wollen, wie es vorangeht. Andere sagen, macht ihr mal, wir vertrauen euch, wir sehen uns in der Mischung wieder, gibt's auch. Also kann man so pauschal nicht sagen.
Nö, kann man echt nicht sagen.
Ich bin fertig.
Ja, dann. Vielen Dank.
Ja, so, danke schön. So, erstmal Nase putzen.
Was ist mit deiner... Du hattest uns doch eine Hausaufgabe aufgegeben.
Die ich zu tun des Jahres.
Habe ich vorhin noch kurz dran gedacht, als ich hergefahren bin.
Ah ja, dann habt ihr die ja...
sozusagen die Hausaufgaben im Bus gemacht, früher in der Schule.
Wir sitzen immer in der letzten Reihe.
In der großen Pause abgeschrieben.
Oh. Ja, bitte, wenn du was hast. Nee. Her damit.
Nee, ich habe nichts drauf.
Nee, war mir jetzt komplett entfallen. Das ist eigentlich auch eher so dein...
Ja, das wollten wir schon immer mal gemacht haben, aber das machen wir nie. Nee.
Was war das? Ein Lieblingssound irgendwie?
Ja.
Oh, finde ich ganz schön.
Ton des Monats. Hieß das mal, als auch noch angedacht war, den... Oder?
Podcast jeden Monat zu genau. Euer Lieblingssound.
Kennt ihr das Geräusch des Jahres von Radio 1 da? Die haben doch immer diese wöchentlichen Geräusche da. Mhm. Dieses Geräuschrätsel mit hier Robbie Williams. Weil das Rätsel irgendwie, Robbie Williams hat ein Kind gekriegt und die irgendwie so ein
Babygeschreie so in Tune gesetzt, dass das die ganze Zeit Angel singt. Echt? Aber im Schreit nur die ganze Zeit. Das ist echt gut gemacht.
Ich habe ja komischerweise immer noch im Ohr, bezogen auf mein Alien-Erlebnis da im Movimento, immer noch diese Anfangssequenz von Alien, von den beiden Alien-Filmen irgendwie so halb im Ohr irgendwie. Das hat sich so eingebrannt, diese Start-up-Sequenz, wo das Raumschiff aufwacht und dann die Menschen geweckt werden. Das fand ich ziemlich kongenial, muss ich sagen. Diese zerfetzten Sprachfragmente, die dann da auftauchen.
Dein Lieblings-Sounddesigner?
Habe ich nicht, weiß ich nicht.
Kommst du überhaupt noch dazu, Filme zu gucken?
Doch, aber ich weiß nicht, wen ich immer spannend fand, ist Ren Kleiss. Der Sounddesigner von David Fincher. Den fand ich immer spannend, weil der halt, als ich Seven zum ersten Mal gesehen habe, weil das für mich so war, vorher immer alle amerikanischen Filme, in Anführungsstrichen, waren halt Filme mit Musik und Effekten, Hard Effects sozusagen. Autos, Raumschiffe, Explosionen und so weiter. Ich habe immer die Atmos vermisst, vermeintlich. Und als ich zum ersten Mal Seven gesehen habe, dachte ich so, wow, da ist ja so einer, der interessiert ist an Atmosphären und atmosphärischer Erzählung auf der Tonebene. Den fand ich immer interessant. Also wenn David Fincher Film kommt, dann gehe ich da auch immer rein, wenn Ren Kleiss den gemacht hat.
Aber es ist ja auch immer so ein, ich finde es manchmal schwierig zu beurteilen, dass man sagt, das ist jetzt so ein Ren Kleiss Sound oder ein Richard King Sound. Weil es ist ja auch immer so ein Kompromiss mit dem Regisseur. Irgendwie, wie der was findet. Man kann ja noch so und so viel geniales Zeug irgendwie konstruieren und dann heißt es am Schluss, oder stellt sich raus, funktioniert eben doch besser, wenn man das alles total leise in den Hintergrund setzt oder so. Und dann denkt man sich, naja, was hat er da gemacht? Aber dann war es eben genau die Erkenntnis. Also deswegen finde ich, also so ein Lieblings-Sounddesigner hätte ich dann, glaube ich, auch nicht. Ich finde, also die Sachen, die Ben Bird macht, finde ich, haben immer eine ziemlich so einen emotionalen Gehalt irgendwie, auch wenn es sozusagen technische Geräusche sind. Das finde ich immer sehr menschlich auf eine Art, wie der Sachen vertont, muss ich sagen. Das
finde ich ganz gut. Hat er eigentlich jemals an was gearbeitet, was nicht Science-Fiction oder Animation war?
Na, Munich hat er gemacht.
Ach so, stimmt. Ja.
Und das zum Beispiel auch.
Ach so, und Alan Splatt natürlich. Mhm. Der ja nicht mehr lebt, schon seit langer, langer Zeit. Aber
ja, da finde ich, da hat man immer, hört man so raus, dass er so Elemente verwendet, die so ein, eher so ein Gefühl erzeugen, als und dann damit arbeitet, auch völlig abgesehen davon, ob das irgendwie in so ein Wahrnehmungskorsett passt, was man so, man stellt sich eine Explosion so und so vor, sage ich jetzt mal, oder so. Und dann fand ich bei München eigentlich wirklich spannend, was der so verwendet hat.
Naja, die Lind-Filme darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn es um Ton geht, finde ich.
Ja. Nee, es gibt total viele. Auch letztens Killing Them Softly fand ich super gut vertont. Von Leslie Schatt. Sehr präzise und so auf den Punkt. Gibt es eigentlich.
Es gibt viel zu viel.
Es gibt viel zu viele gute.
Ja. Was ich ja jetzt mal so off the record fast so ein bisschen frustrierend finde, wenn ich euch so bei eurer Arbeit reden höre, ist so das Gefühl, sowas kann man eigentlich nur leisten, wenn man so sein Privatleben irgendwie für ein paar Monate beerdigt. So, ne? Also klingt zumindest so.
Kritischer Punkt.
Ich glaube, bei so Berufen, die aus so einem Beruf, also aus so einer Besessenheit irgendwie zustande gekommen sind, also wo man jetzt nicht in, weiß ich nicht, so ein Bankangestellter, der jetzt aus absoluter Herzensleidenschaft seinen Beruf macht, der, weiß ich nicht, für den, ja, das ist jetzt ein bescheuerter Vergleich, am besten Apfel Backspace.
Nee, aber du meinst ja irgendwie zur Arbeit, wenn die auch quasi genauso gut das Hobby sein könnten, die man dann zum Beruf macht oder so.
Ja, es ist, man kann halt sehr schwer loslassen von was in dem Sinne, das ist jetzt, ja, das ist jetzt gut genug und fertig aus, ich gehe jetzt nach Hause. Schwamm drüber sozusagen, das fällt einem halt schwer.
Ja, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, aber wenn du zum Beispiel ein Kind zu Hause hast oder zwei, dann ist es auch schwer, da zu sagen, Schwamm drüber. Ich bin jetzt irgendwie 9 Monate lang in der Mischung sagen und im Edit so, ne? Also,
ja, das würde man wahrscheinlich eher sagen, weil die sich die dann
Prioritäten verschieben sich. Ne? Bisschen.
Etwas in seinem Leben dann natürlich stark verändert auch. Wobei das natürlich überhaupt nicht der anstrebenswerte Normalzustand ist. Also das hört sich immer so an, als wäre das jetzt so irgendwie besonders bewundernswert, dass man es gemacht hat. Aber eigentlich ist es natürlich genau genommen Planungsfehler, ja, dass das Projekt so endet. Mhm. Weil eigentlich müsste man es ja auch so hinkriegen, dass man nicht 9 Monate, 7 Tage die Woche arbeitet.
Irgendwann hört
man. War ja auch nicht so, mehr, aber trotzdem.
Ja. Naja, ist oft so, dass man, wenn man dann irgendwie hier spät abends rausgeht und dann wird man früh noch mal rein. Man weiß irgendwie, abends fand man es total toll.
Morgens schmeißt man alles weg.
Hört man noch mal 5-mal drüber, ah ja, so lasse ich das jetzt. Ja. Und dann früh morgens stellt man dann fest oder sucht eigentlich die Begeisterung vom letzten Abend und findet
ist das wirklich meine nicht, letzte Session? Moment mal.
Genau, ja, dann guckt man noch mal nach irgendwie.
Aber komischerweise, aus solchen Momenten entstehen dann wieder plötzlich so, entsteht dann die Lösung, wie mit dem bei dem Schiffsknarzen zum Beispiel, kann ich mich erinnern, dass Markus da an den Hintergründen bei der Kampfszene in dem Schiff oder generell in dem Schiff echt wirklich, ich weiß nicht, wie viel Stunden und Tage und Wochen daran rumgebastelt hat. Und irgendwie fühlte sich das immer so an, als wenn es nicht so ganz hinhaut für ihn selbst. Und dann irgendwann, wir spielen ja immer Kicker drüben nach der Mittagspause, traditionell. Und irgendwann, ich weiß nicht, durch irgendeine zufällige Bewegung haben wir den Tisch hin und her geschoben und er knarzte halt wie wahnsinnig. Und
das war dann
stellte sich ja heraus, dass das Haupt- und allerbeste Knarzelement in den Schiffsszenen, auch in der Kampfszene, unser 70er-Jahre-Kickertisch ist, der mit aufgehaltener Klappe auf bestimmten Friktionen so ein Holzknarzen von sich gibt, was wir mit allen Holzbalken vorhin wochenlang Testaufnahmen im Foley-Studio und was wir da alles probiert haben mit von Hohlräumen wie ein Fichtensarg und keine Ahnung, alles mögliche probiert, aber irgendwie mit 192 Kilohertz aufgenommen, runtergepitcht und trotzdem war es noch nicht irgendwie fett genug. Irgendwie war es dann der Kickertisch am Fluss, den man dann eine halbe Stunde aufgenommen hat und plötzlich sprudelt es dann alles nur so vor Ideen und plötzlich ist es dann fertig.
Na.
Oder mit dem Skiff, das war ja auch so, weiß ich nicht, da wochenlang abgequält für den Skiff was zu finden, ist ein Grundsound für dieses Ding und hatte eigentlich immer im Kopf oder vorher im Internet ein bisschen recherchiert zu interessanten neuen Elektrovehikeln, die so offen in der Entwicklung sind. Hat halt ein Motorrad gefunden, so ein Highspeed-Motorrad von einer Firma in München. Ist eigentlich so ein, für Rennen gebaut. Das fährt irgendwie so 300 Stundenkilometer oder so und es hat so einen ziemlich abgefahrenen Sound. Den wollte ich das unbedingt aufnehmen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil die nicht wollten oder es zeitlich nicht geklappt hat. Und dann sind wir halt zum Mittagessen gegangen hier in der Straße und hier nebenan ist ja ein Headquarter von einem großen deutschen Autohersteller, wo dann einfach so ein Auto rausgefahren kam, was einen ziemlich abgefahrenen Sound hatte, wo wir alle so spontan die Köpfe gedreht haben. Was war denn das gerade? So eine Mischung aus Turbinensound und irgendwie Auto, ganz eigentümlich. Und nach der Pause sind wir dann halt rein und haben gefragt, was das war und das war halt ein Prototyp von einem neuen Auto, was die entwickeln, was die halt testweise gefahren haben. Und dann haben wir halt gefragt, ob wir das aufnehmen können. Und das ist halt der dann letztendlich der Grundsound für den Skiff geworden, dieses Auto. Also lauter so Zufallselemente, die da auch mit dazukommen. Wo man eigentlich schon gesagt hat, ach, das bleibt jetzt so und schaffen wir nicht mehr, zu wenig Zeit und so weiter.
Bei mir entstehen auch öfter mal so Sounds, einfach dadurch, dass ich nicht so verschiedene Einzelteile zurechtbastel und dann liegen die erstmal irgendwo in der Timeline und wenn die Szene jetzt irgendwie ein bisschen länger ist, dann liegt sozusagen so Restmüll hinter dem, was ich schon vertont habe und so und dann lässt man es irgendwie durchlaufen, dann kommen da so Sachen zustande, die irgendwie, die man halt sonst so bewusst nie so hinpacken würde. Also ist jetzt im letzten Projekt ist das ganz oft passiert, dass ich immer so Fragmente hat, die natürlich in sich irgendwie alle für sich genommen irgendwie Sinn machen, aber die dann aus so einer Unordnung entstehen. Und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, deswegen mache ich das jetzt öfter so, dass ich mal was liegen lasse. Und wenn ich dann weiß, da könnte vielleicht was draus entstehen oder so.
Sind wir schon wieder fast bei der Musik, so von der Arbeitsweise eigentlich.
Also es ist nicht nur eine wohl sortierte Sound-Library, sondern sehr viel Improvisation.
Ja.
Also was heißt sehr viel, aber schon gehört einfach auch dazu.
Kann man sagen, ja, es ist ja oft so eine Suche nach etwas. Also das finde ich ja sowieso das Schwierigste überhaupt, den passenden Sound für etwas zu finden. Selbst wenn es dafür genug Vorbilder gibt, finde ich extrem schwierig, weil es ist ja immer eine andere Situation, eine andere Szene, ein anderes Gefühl, was irgendwie rüberkommen muss. Und dann den richtigen Sound für irgendwas zu finden, das kann auch schon irgendwie bei einer Autotür losgehen. Das ist schon schwierig, finde ich. Also
deshalb ist deine Frage nach dem Lieblingssound sozusagen so schwer zu beantworten, glaube ich, weil unsere Arbeit ja immer bildbezogen ist oder sich in einem zeitlichen Ablauf sich aufhält, der Sound, der halt in dem Moment dann so eine Punktlandung ist, dass er halt ganz halt vom Effekt halt ganz toll ist.
Ja.
Vom Gesamtergebnis. Deshalb dieser Sound rausgeschnitten und einfach irgendwo hingelegt, aus dem Zusammenhang rausgerissen, ist vielleicht total banal eigentlich.
Mhm. Übrigens vorhin, als ihr über diese Pferde und die Szene, wo die sich da verstecken, geredet habt, da fiel mir ein, dass das die einzige Stelle war im Film, wo ich so mich gewundert habe, weil ich mich gefragt habe, soll das jetzt eigentlich wirklich gerade genauso aussehen wie bei Herr der Ringe?
Sieht das so aus?
Komplett genauso. Echt? Ist genau das Gleiche. Der Typ kommt angeritten, die verstecken sich da am Rand der Straße, wo der reitet. Der Typ bleibt stehen und schnüffelt so zur Seite. So ist exakt.
Echt, ja? Ich habe die
nicht mehr so in Erinnerung.
Ich habe nur den ersten Teil gesehen, deshalb weiß ich gar nicht, ob du.
Das kommt beim ersten. Ist es nicht? Ist doch, beim ersten, wo die sich auf den Weg machen, die Hobbits, und dann der erste schwarze Reiter da angeritten
kommt. Ach ja, stimmt. Ja.
Und da habe ich da gesessen und dachte so, aha, okay. Wie viele Verweise auf andere Filme habe ich jetzt schon verpasst und nicht verstanden?
Ja, Verweise auf andere Filme gibt es, glaube ich. Das sind, glaube ich, nur Soylent Green.
Den fand ich sehr schön.
Ja, den fand ich sehr gruselig. Den habe ich zu früh gesehen, würde ich sagen. Gut, aber ist euch nicht so aufgefallen, einmal?
Also mir nicht, weil ich es, glaube ich, nicht entweder nicht gesehen habe oder vergessen habe. Deshalb, ansonsten wäre es mir wahrscheinlich auch aufgefallen.
Ich habe da ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Aber könnte man mal überprüfen.
Ihr könnt ja mal nachfragen.
Ja,
bei den Regisseuren.
Tom mal fragen nächstes Mal.
Ruf mal an. Also, was ich doch fragen wollte.
Habt ihr das eigentlich wirklich bei Herr der Ringe geklaut, wie behauptet wird? Es geht das Gerücht.
Ja, genau, was ich auch noch fragen wollte, weil irgendwann hattest du, Markus, gesagt, irgendwie, ja, aus Budgetgründen so und so viel, irgendwie konnte man nicht so mehr Personal einkaufen. Du konntest irgendwie später erst anfangen, eigentlich, dass du eigentlich wolltest und so. wenn man sich das so anhört, also wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich jetzt so, okay, das war der teuerste Independent-Movie aller Zeiten. Und hier sitzen zwei Leute, die sagen, ja, wir hatten Budgetprobleme. Das ist immer so sehr schön, einfach so. So.
Klingt komisch, ja.
Klingt
ja.
sehr komisch ist, einfach. Ist aber so. Natürlich, also es, irgendwo gibt es immer Budgetprobleme. Ne?
Ja, ja.
Also, dass es ein Independent-Film ist.
Das ist natürlich, das Feuilleton sagt das so. Ne?
Ja, nee, das ist ja auch, es ist ein Film, der nicht in einem amerikanischen Studiosystem entstanden ist, wo jetzt ein Studio dahinter steht. Also der Warner Brothers ist ja der eigentlich nur in Anführungsstrichen der amerikanische Vertrieb von dem Film. Die waren zwar sehr involviert in der Entstehung, aber so gesehen stimmt das wahrscheinlich, ja. Sehr viele Privatinvestoren sind da, glaube ich, beteiligt, aber genau weiß ich das alles nicht, deshalb, bevor ich da jetzt irgendeinen Quatsch erzähle.
Ja.
Nee, aber klar, uns war schon bewusst, dass es ein sehr, sehr hohes Budget ist, also jenseits von allem, was wir jemals gemacht haben. Also
das schon, wobei natürlich
noch deutlich mehr als Parfum und International.
Aber der zu erledigende Aufwand war natürlich proportional sozusagen. Mhm. Also allein das, der Dreh war ja schon immens aufwendig durch die zwei Drehteams. Es gab ja zwei komplette Drehteams für Tom und die Wachowskis. So allein dieses Drehteam ist riesig gewesen.
Ja. Ich habe mal auf dem, das war glaube ich Bergfest, nee, Abschlussfest glaube ich, von dem Dreh, irgendwann mal gefragt, wie viele Leute eigentlich da kommen werden oder wie groß das Team eigentlich ist. Und dann meinte irgendjemand, dass es so an die 1000 Leute sind, die am Set stehen, summa summarum. Und das sind noch nicht mal die ganzen Absperrer und so weiter mitgerechnet. Also es ist noch ohne die Leute, die ja eigentlich mal noch mal einen ganzen Batzen Personal ausmachen, die Straßen absperren und so. Und zwar, ich konnte das am Anfang kaum glauben. Also die Summe aus beiden Teams, ungefähr 1000 Menschen, ergibt unvorstellbar. Und dann relativierten sich auch schnell diese 100 Millionen, ja, die so da rumschweben. Weil letztendlich haben die ja, dadurch, dass sie parallel gedreht haben, haben die ja auch in Tagen jetzt extrem lange gedreht. Also ich weiß nicht, wie viel Drehtage das die hatten.
Dann ist nicht 2,5 Monate mal 2 oder 3?
Ja, genau. Also müssen in der Summe dann bestimmt 100 Drehtage gewesen sein oder sowas in der Art. Wenn sie es jetzt linear gedreht hätten.
Ja, klingt auf jeden Fall viel, aber relativiert sich dann auch schnell wieder, wenn man das im Detail, glaube ich, betrachtet.